Hallo und ganz herzlich willkommen beim Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über all die spannenden Dinge reden, die da draußen im Universum vor sich gehen. Und natürlich ist das Universum nur komplett mit Florian.
Und mit Ruth. Hallo, ich bin gespannt, was heute passiert.
Was genau von all den Dingen, die es da draußen gibt, auf uns zukommt.
Ja. Hoffentlich kein Asteroid.
Folge 20.
Ja, Folge 20. Ja,
das ist wir werden erwachsen.
Ja.
Raus aus den Teenagerjahren.
Ich weiß ja, Podcast, ich will auch Podcast kann man in Jahren messen. Also
es ist ja, glaub, für dich ist das ja alles irgendwie total unbedeutend, weil du hast ja irgendwie 247.000 Folgen Podcast schon gemacht
in deinem Leben. Das ist überhaupt nicht unbedeutend hier, was ich hier mache. Ja, es ist ja ein super Podcast, den wir hier machen. Ja, und der andere, nächstes Jahr gibt es 10 Jahre Sternengeschichten und 500 wow. Jahre Sternengeschichten. Nein, nicht 500 Jahre, 500 Folgen, Entschuldigung.
500 Jahre wäre beeindruckend.
Ja, das wäre cool. Aber schauen wir mal, wie lange es noch läuft. Aber das müssen wir schauen. Werde ja auch irgendwie entsprechend begehen, das Jubiläum. Zweimal. Einmal die 500. Folge, irgendwann im Juni, glaube ich, oder im Mai. Und dann im November gibt es das 10-jährige Jubiläum.
Cool. Aber da hat es damals ja wirklich noch keine Podcasts gegeben, wie du angefangen hast.
Ja, schon, nein. Jahren. Also ich war jetzt nicht bei den Pionieren dabei. Also es ist quasi, wenn man Podcasts in Generationen rechnen will, dann gab es quasi vor mir auch schon eine Generation und ich bin dann quasi so in der zweiten Generation eingestiegen. Also es war schon, also jetzt hier, Onkel Florian erzählt von der guten alten Zeit, wie es noch alle.
Genau.
Ich musste da, wie ich angefangen habe, Podcasts zu hören, wo die allerersten zu Deutschland im deutschsprachigen Raum auch wirklich rausgekommen sind. Das war so 2008, 2009, 2010 rum. Und liebe Kinder, das vergisst man leicht, damals gab es noch keine Smartphones, ja, mit denen man ins Internet gehen konnte, so wie man das heute kann. Also schon, aber
sicher gab es da schon Smartphones.
Nein, also aber nicht jetzt so im heutigen Sinn. Also da gab es schon Telefone, mit denen du auch ins Internet gehen konntest, aber nicht jetzt so diese Handys mit Apps und so weiter. Also die ersten wirklichen iPhones und alles, das kam erst später. Also ich musste noch wirklich, wenn man damals Podcasts hören wollte, ja, musste man sich am Computer hinsetzen, musste die Seite anklicken, musste die MP3-Datei runterladen, diese MP3-Datei auf einen MP3-Player überspielen und auf diesen MP3-Player dann anhören, ja. So habe ich früher Podcasts gehört. So hart war das.
Ja, jetzt kriege ich noch ein schlechteres Gewissen, dass ich keine Podcasts höre, wo es jetzt so leicht wäre.
Ja, jetzt. Also das hat dann, ich glaube, so 2010 ungefähr rum, hat das angefangen mit den Smartphones und damit dann eben auch, haben die Podcasts natürlich auch ein ganz mehr Fahrt aufgenommen, weil es halt wesentlich leichter ist. Da klickst du eine App an und fertig und dann kannst du Podcasts hören.
Ja, klar.
Und dann hat das halt, wie gesagt, mit 2012 war ich dann halt so in der zweiten großen Podcast-Welle im deutschsprachigen Raum, kann man vermutlich sagen, dabei. Und ja, mittlerweile ist es ja fast schon überall. Es gibt da fast niemanden, der keinen Podcast macht.
Ja, es ist schon langweilig mittlerweile, gell? Ja. Muss man eigentlich aufhören, sofort.
Na, geh, überhaupt nicht. Wir kommen auch noch auf 10 Jahre.
Schauen wir mal. Ja, und machst du sonst noch irgendwie sowas? Das ist ja immer noch tiefer Lockdown und
ich mache halt meine Arbeit.
Also keine Veranstaltungen und so weiter. Ne?
Ja, wir können nachher am Ende, wenn es dann um die Ankündigung geht, dann können wir ankündigen, nämlich ein Projekt, an dem wir beide mitgearbeitet haben, wird demnächst der Welt vor Augen geführt werden.
Im Fernsehen?
Im Fernsehen, ja. Aber das reden wir dann später drüber. Nein, ansonsten, ich schreibe halt meine Kolumnen für Spektrum der Wissenschaft, ich schreibe meine Artikel fürs Blog, ich mache meine Podcasts, ich schreibe hier und da andere Sachen. Also ich mache halt so die Sachen, die man halt so macht.
Viel zu tun.
Ja. Auftreten geht halt nicht.
Ich habe ein neues Hobby. Also ja. Bewegung ist ja ganz wichtig und ich habe jetzt mir ein neues Hobby, eigentlich eine Art Trendsportart, könnte man fast sagen, zugelegt. Ich gehe jetzt regelmäßig mit meinem Laptop spazieren.
Ja, den Witz versteht außerhalb von Österreich keiner.
Glaubst?
Natürlich.
Hat das niemand mitgekriegt? Also, ich meine.
Abgesehen davon, dass in Deutschland so viel auch los ist, wenn da passiert auch jede Menge und jede Menge Blödsinn in der Politik. Aber Deutschland generell ist Österreich wurscht. Also, ich habe ja 15 Jahre gelebt dort und wenn ich nicht Österreicher gewesen wäre, wäre es mir auch wurscht gewesen, was in Österreich abgeht.
Ja, aber ich meine, die Geschichte ist schon einfach. Also, es ist wirklich der Hammer. Ich meine, Österreich ist ja von diversen Affären gebeutelt. Das jagt eine Affäre, die andere. Wahrscheinlich in Deutschland ist es nicht viel anders.
Ja, aber die haben vernünftige Affären, ja. Da wird halt ein Politiker erwischt, weil er halt korrupt ist, ja. Und dann und sich bereichert hat und dann muss er halt zurücktreten und dann tritt er auch zurück. Bei uns gibt es einen Finanzminister.
Naja, bei uns ist es das Gleiche. Die Leute werden quasi, es wird ermittelt und dann tritt aber niemand zurück.
Naja, nein, aber bei uns sind halt dann immer diese Geschichte, wir müssen die Geschichte erklären, wenn wir jetzt schon drüber reden, weil sonst kennt sich Deutschland nicht aus. Ja, erklär
mal die Geschichte, genau. Es geht darum, dass gegen unseren Finanzminister ermittelt wird. Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung, ganz klar, aber die Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt gegen den österreichischen Finanzminister. Und naja, begonnen hat das Ganze ja eigentlich in Ibiza, na, mit dem berühmten Ibiza-Video. Das hat sich schon auch irgendwie nach Deutschland durchgesprochen, oder?
Ja, ja, das auf jeden Fall.
Ja, genau, in der, wo unser damaliger Vizekanzler in einer Finca auf Ibiza einer vermeintlichen Oligarchennichte fragwürdige Angebote gemacht hat, mit unter Red Bull und Wodka Einfluss und wer weiß was sonst noch. Genau, und das Ganze ist heimlich gefilmt worden und der ist ja dann tatsächlich zurückgetreten. Also da gab es dann kein Zurück mehr. Und in dem Untersuchungsausschuss, der dann dementsprechend stattgefunden hat, um diese ganze Affäre aufzuklären letzten Sommer, gab es auch die Geschichte, dass da von nervösen Mitarbeitern des Kanzlers Festplatten geschreddert wurden. Ne? So, was ja eigentlich datenschutzrechtlich nicht so ungewöhnlich wäre, dass man Festplatten schreddert. Aber das Problem war, dass der Mitarbeiter, der das gemacht hat, es offensichtlich sehr nervös war und unter falschem Namen aufgetreten ist. Und dann fragt man sich schon, naja, auf jeden Fall wurde der Finanzminister, der damals noch gar nicht Finanzminister war oder schon? Ah, oh ja doch, da war er schon Finanzminister, genau. Wurde befragt, ob sein eigener Laptop da vielleicht auch dabei war, bei dieser Schreddergeschichte. Und er hat gesagt, er kann sich nicht erinnern. Und er glaubt, dass er damals gar keinen Laptop gehabt hat.
Ja, das weiß man ja auch nicht so genau.
Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, dass der Finanzminister Österreichs keinen Laptop hat, weder beruflich noch privat.
Und aber er hat gesagt, sich auch
er arbeitet hauptsächlich am Handy.
Das ist auch nicht so verwunderlich, weil er hat sich ja auch beim der Erstellung des Budgets tatsächlich ja verrechnet, hat einen ganzen Schwung Nullen ausgelassen, nicht nur bei ja, den stimmt. Corona-Hilfen, dass er irgendwie statt 3,5 Milliarden oder 350 Millionen dann irgendwie nur 3,50 € oder sowas zur Verfügung gestanden wären. Also man kann sich durchaus vorstellen, dass er da rumsitzt und keine Ahnung hat, wie man einen Computer benutzt und,
naja, das
und
sonst ist, was. Weil er eben am Handy arbeitet und nicht das an seinem Laptop, da kann man leichter mal am Taschenrechner am Handy, ne, ein paar Nullen vergessen, das ist irgendwie eh verständlich, aber ja, gut. Auf jeden Fall hat er sich im Zuge von neuen Ermittlungen, die eben jetzt die Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen ihn durchführt, doch daran erinnert, dass er einen Laptop hat. Also es geht darum, dass der Novomatic-Chef, Novomatic, eine riesige Glücksspielfirma in Österreich, also auch international aktiv, und der Chef dieser Glücksspielfirma hat den Finanzminister und den Kanzler zu einem Gespräch über Parteispenden, potenzielle Parteispenden, und ein kleines Problem in Italien eingeladen. Also er wollte mit Finanzminister und Kanzler über ein steuerliches Problem sprechen und vielleicht auch noch potenzielle Spenden. Also ist irgendwie schon ein bisschen, naja, ermittlungswürdig, sagen wir mal so. Es gilt die Unschuldsvermutung, sowieso. Auf jeden Fall hat er sich im Zuge dieser Ermittlungen erinnert, dass er doch einen Laptop hat, also keinen eigenen, sondern einen privaten Laptop, den er sich daheim mit seiner Frau teilt.
Die übrigens Journalistin ist, also der Finanzminister und eine Journalistin teilen sich einen Laptop für ihre jeweilige Arbeit, was eh okay ist, wenn man zusammen wohnt, kann man sich auch Geräte teilen, aber so rein aus demokratiepolitischen Gründen und so weiter wäre es doch gut, wenn der offizielle Finanzminister eines Staates vielleicht sein eigenes Gerät benutzt und nicht das mit einer Journalistin mitbenutzt, auch aus Sicherheitsgründen oder sowas.
Auch aus Sicherheitsgründen? Na gut, ist privat, also kann man ja sagen, vielleicht hat sie ja zumindest einen beruflichen Laptop, nicht der. Aber irgendwie, ja, das stimmt natürlich, es ist also das allein ist schon fragwürdig, wenn man sich denkt, jedes Schulkind braucht mittlerweile ja fürs Distance Learning irgendwie einen Laptop daheim. Nur der Finanzminister Österreichs kann auf seinem Mobiltelefon arbeiten. Naja, auf jeden Fall hat er gesagt, okay, ja, es gibt da diesen Laptop und den wollte die Staatsanwaltschaft natürlich auch untersuchen und es kam zu einer Hausdurchsuchung und Blümel hat seine Frau angerufen vor der Hausdurchsuchung, ja, eh klar, ne? Sagt so, hey, nimm doch das Baby, die haben eine kleine Tochter und geht's spazieren, damit da irgendwie ungestört gearbeitet werden kann. Eh nett von ihm, sehr kooperativ eigentlich. Ja? Nur ist es dann so gewesen, dass wie die Hausdurchsuchung stattgefunden hat, dieser Laptop nicht auffindbar war.
Ja.
Und Blümel ruft seine Frau an und ja, sie hat den Laptop mitgenommen und ist gerade in irgendeinem Verkehrsmittel und dann wurde der Kabinettschef vom Kanzler geschickt, den Laptop abzuholen und hat ihn dann zurückgebracht und es konnte alles, die Hausdurchsuchung konnte abgeschlossen werden und alles war gut. Aber ja, Blümels Frau geht auf den Anruf ihres Mannes, dass eine Hausdurchsuchung stattfindet, mit dem gemeinsamen Laptop in der Windeltasche spazieren. Ich meine, das ist irgendwie schon, man kann das eigentlich nicht erfinden, oder?
Man kann es schon erfinden, aber dann glaubt es einem halt keiner. Also,
das geht, genau. So ist es, ja. Ja, und es ist also irgendwie dieses hört irgendwie nicht auf, oder? Es kommt eine so eine Geschichte nach der anderen und du denkst dir schon, das kann doch nicht sein. Ja. Aber ja, so ist es. Ja,
red mal lieber über was
reden mal lieber
sein über kann.
Universum,
ja,
genau. Und, aber schau, es hat tatsächlich was mit dem Universum zu tun, diese Geschichte.
Ja, welches? Was?
Es ist nämlich, ich habe eine lustige Geschichte gefunden, bei der es auch um Schwarzgeld geht. Okay. Natürlich die Vorwürfe gegen den Finanzminister sind, da gilt die Unschuldsvermutung. Jetzt habe ich es schon dreimal gesagt, oder? Das sollte reichen. Aber Ökonomen in den Niederlanden haben eine sehr interessante Studie durchgeführt. Nämlich haben sie Schwarzgeldflüsse modelliert und sind draufgekommen, dass das Schwarzgeld den Gesetzen der Schwerkraft unterliegt.
Okay, das heißt, es fließt immer nach
unten. No escaping gravity, genau. Super. Es fließt nach unten. Es ist so, dass sie haben die Daten der Steuerbehörde, niederländischen Steuerbehörde, analysiert. Die haben ja sehr interessante Steuerdaten.
Ja, ist das nicht so, dass das in der Steueroase dort?
Ja, genau. Genau, also da gibt's sehr interessante Steuerkonstrukte in den Niederlanden. Das Dutch Sandwich, kennst du das?
Nein.
Es klingt leicht anrüchig. Besonders schmackhaft. Ja. Das ist ja das, was irgendwie die ganzen internationalen, multinationalen Konzerne verwenden, um Steuern zu sparen. Google, Starbucks und so weiter. Die machen in der EU keinen Gewinn, weil sie Lizenzgebühren an ihre amerikanische Mutterfirma quasi zahlen, und zwar über eine holländische Firma, die da dazwischen geschaltet ist, weil es eben im holländischen Steuergesetz für Lizenzgebühren eine Steuerbefreiung gibt. Ja. Das heißt, die transferieren quasi ihren Gewinn in Lizenzgebühren durch dieses Loophole quasi zurück in den Konzern. Aber gut, das ist ja legal, ja, diese Dinge sind legal. Das sind legale Geldflüsse, die gesetzlich geregelt sind. Ja. Also darum geht es eigentlich gar nicht. Es geht wirklich halt um Schwarzgeld, das man natürlich einfach nicht so leicht verfolgen kann. Ja. Das ist schon klar. Und sie haben jetzt sich einfach ein Gravity-Based Model zunutze gemacht. Also sie haben die Flüsse von Schwarzgeld mithilfe von physikalischen Gesetzen modelliert. Und sind drauf gekommen, dass das sehr gut passt.
Wie genau? Das kann man sich noch nicht genau vorstellen. Also die was genau haben sie da modelliert? Also Gravitationsgesetz? Also
ja, genau.
Dass sich irgendwas anzieht? Oder geht es darum, dass das Geld sich bewegt? Oder geht es darum, wenn du jetzt quasi zwei, keine Ahnung, da ist eine Bank und da ist eine Bank und je näher sie sich sind und je größer sie sind, desto mehr Geld wird ausgetauscht? Oder?
So in etwa, genau. Das erste, gar nicht so überraschende Ding, wo sie drauf gekommen sind, ist, je mehr Geld da ist, desto größer das Volumen des Geldstroms, ja, also Geld zieht Geld an.
Okay.
Quasi. Das ist irgendwie naheliegend, ja klar. Je mehr Geld zur Verfügung steht, desto größer ist auch der Teil, der davon quasi abgezweigt wird auf illegale Art und Weise, ja. Und eine zweite interessante Geschichte war aber, dass das Volumen des Geldflusses oder der verschiedenen Geldflüsse, die untersucht wurden, mit dem Quadrat der Entfernung abgenommen hat.
Okay, also das heißt, das Geld, das Schwarzgeld fließt gar nicht so weit, es bleibt.
Genau, es fließt nicht sehr bereitwillig. Es nimmt, das Volumen des Geldflusses nimmt sehr schnell ab, und zwar eben mit dem Quadrat der Entfernung. Ja? Also wenn man dann immer wieder untersucht, wo kommt noch wie viel an, dann kommt man drauf, dass das quadratisch abnimmt. Und das ist, die Erklärung dafür ist eigentlich auch recht naheliegend, weil es dabei ja um direkte persönliche Beziehungen und Netzwerke geht, ja. Also es ist die direkte Kommunikation notwendig, weil die ja schwer nachzuverfolgen ist, klar, ja. Und dadurch kommt durch größere Entfernung zu schwierigeren, sagen wir mal, Vereinbarungen und Beziehungen, ja.
Ja, ich habe das ja alles nie verstanden. Also ich habe ganze Wirtschaftskrempel. Also auch ich verstehe auch immer nie, wie das wie Geldwäsche funktioniert. Habe ich nie verstanden. Also wie das funktionieren kann und wie ja also das packt man da einfach Geld in den Koffer und dann fährt man irgendwo hin und dann gibt man es irgendjemanden und dann.
Ja, das ist ja auch ein Beispiel von einem anderen Finanzminister der Republik Österreich, na, von der Schwiegermutter in Liechtenstein. Ich meine, der ist ja verurteilt, also nein, noch nicht rechtskräftig verurteilt. Ne? Das ist alles noch in Berufung. Tja.
Vielleicht hätten die alle besser in Physik aufpassen müssen, die ganzen.
Genau. Ja. Es gibt tatsächlich das ganz profane Geldkoffer über die Grenze bringen und so, ja. Das ist tatsächlich, glaube ich, sehr populär. Aber es gibt da alle möglichen anderen Mechanismen. Ne? Das, was wichtig ist, ist, dass persönliche Beziehungen zwischen den Leuten bestehen, weil da geht es natürlich um Vertrauen, ja, das ist schon klar. Und daher kommt auch diese Abnahme mit der Entfernung, ja,
vielleicht,
sehr lustig.
Vielleicht kann man da ja irgendwie, ich meine, das ist, um jetzt wieder ein bisschen mehr in naturwissenschaftlichere Gefilde zurückzukommen, eine der großen offenen Fragen in der gesamten Naturwissenschaft ist ja die nach dem Zusammenbringen von Gravitation mit den restlichen Grundkräften. Ja, also wir haben jetzt vereinfacht gesagt, wir haben Quantenmechanik, mit der können wir alles beschreiben, bis auf die gravitative Wechselwirkung. Ja, also wir können wunderbar beschreiben, wie irgendwie ein Elektron und andere Elementarteilchen und alles sich verhalten mit der Quantenmechanik, aber wir können nicht beschreiben mit der Quantenmechanik, wie zwei Teilchen sich gegenseitig anziehen durch ihre Gravitationskraft. Ja, was einerseits daran liegt, dass halt die Gravitationskraft auf den Skalen sehr, sehr klein ist, aber andererseits halt auch an fundamentalen Unterschieden in der Beschreibung. Ja, also die Gravitation, so wie sie durch Albert Einstein beschrieben ist, ist halt was Kontinuierliches. Das ist quasi der Raum, der sich krümmt, der die Gravitation dann wirkt. Und die Quantenmechanik ist fundamental was Diskretes. Ja, da gibt es halt ein Teilchen und kleiner als dieses Teilchen kann es nicht werden. Das ist ja dieses fundamentale Quant, um das es in der Quantentheorie geht, dass du halt irgendwann mal beim Punkt angelangt bist, wo es eben nicht mehr kleiner geht. Also du hast, will ich sehr vereinfacht gesagt, auf der einen Seite eine kontinuierliche Theorie, auf der anderen eine nicht kontinuierliche, und es ist bis heute nicht gelungen, aus der Gravitation auch so eine Quantentheorie zu machen, also die auch zu quantisieren, nicht kontinuierlich zu machen, um sie zusammenzubringen, weil dann hätten wir quasi eine Beschreibung für alles. Und da wird gesucht und wir brauchen die auch, das wissen wir, weil wir halt sehr viel Zeug nicht beschreiben können, wenn es darum geht, zum Beispiel das ein schwarzes Loch. Ja, ein schwarzes Loch ist einerseits sehr klein und muss nach den Gesetzen der Quantenmechanik beschrieben werden, andererseits hat es enorm viel Masse und muss deswegen auch die Gravitation berücksichtigen. Und du kannst das mal mit der einen, mal mit der anderen Theorie beschreiben, und wenn du es machst, kommen Sachen raus, die sich widersprechen. Ja, also es funktioniert nicht. Das heißt, wir wissen, wir brauchen da was, aber bis heute ist es niemandem gelungen, etwas, so eine Theorie zu finden, die funktioniert. Und es ist nicht mal, also es gibt Unmengen Ansätze, aber es ist eher so ein Stochern im Dunkeln. Also man weiß nicht mal, welche Richtung jetzt vielversprechend ist und welche nicht. Und vielleicht, weil wie du bei der ganzen Schwarzgeld-Sache, ist auch immer die Quantenmechanik gekommen. Ja, weil das ist auch immer so, du weißt auch nicht so wirklich, ist das Geld jetzt da, ist es da, ist es verteilt, ist es quasi so, ist es erst da, wenn man nachschaut, oder ist es dann, wenn man nachschaut? Also vielleicht müsste sich jemand mal, nachdem wir jetzt quasi eine Quantenbeschreibung des Schwarzgelds haben, vielleicht müsste sich jemand mal eine Gravitationsbeschreibung der Schwarzgelds haben. Vielleicht müsste jemand an der Quantenmechanik des Schwarzgelds versuchen, und dann vielleicht ist es da einfacher, das zusammenzubringen, und man kann das dann wieder zurück übersetzen in echte Physik. Ja, dann hätten die ganzen korrupten Heinis zumindest indirekt noch eine positive Auswirkung gehabt.
Das ist eine ziemlich coole Idee. Ne? Ich glaube, dass der Schnittpunkt zwischen Finanzwissenschaftlern und Quantengravitationsmenschen sehr gering ist.
Nein, würde ich gar nicht sagen. Also ich kenne zum Beispiel einige, die tatsächlich irgendwie theoretische Physik studiert haben und dann halt wie so viele andere halt aus welchen Gründen auch immer die Uni verlassen haben und in die Wirtschaft gegangen sind und Banken
stellen, auch dem Geld gefolgt
sind. Banken stellen sich die Leute recht ein. Also es wird auf der Welt jede, also nicht jede Menge, aber es wird durchaus Bankerinnen und Banker geben, die auch Ahnung von fundamentaler Physik haben. Also einen kenne ich auf jeden Fall. Also da muss es noch mehr geben. Aber, also zumindest ist so, das war jetzt nicht ganz ernst gemeint, der Vorschlag natürlich, aber zumindest ist so ein Ig-Nobelpreis soll drin sein, ja, wenn man eine Quantenmechanik des Schwarzgelds aufmacht.
Das wäre endlich mal was Gutes. Danke, Finanzwirtschaft. Nein, ja, die Finanzwirtschaft hat natürlich schon einiges Gutes auch der Welt gebracht, so ist es ja nicht.
Ich überlege gerade.
Naja.
Das Sumsi-Heft auf der Sparkasse, als Kind, das war super.
Genau, den Drachen zum Weltspartag, der hat immer, hat's die besten Drachen immer gegeben bei der Sparkasse, das war toll. Ja. Na gut, so viel zum Schwarzgeld. Wir warten immer noch auf die Quantengravitationstheorie des Schwarzgeldes, um sie mit der jetzt kürzlich vorgestellten gravitationsbasierten Theorie zu vereinen. Es geht auch in der Hauptgeschichte um dunkle Dinge.
Ja, okay.
Und zwar Dinge, die noch dunkler sind als Schwarzgeld, weil ich meine, Schwarzgeld ist zwar schwarz, wie der Name schon sagt, aber es ist natürlich... strahlt natürlich in jeder Menge Wellenlängen. Es geht aber diesmal um etwas, das gar nicht strahlt.
Okay.
Also noch schwärzer ist als Schwarzgeld. Und zwar geht's eigentlich sogar um die Kombination aus den beiden großen dunklen Dingen, die es da draußen im Weltraum gibt, von denen wir nicht so recht wissen, wie sie funktionieren. Also vom einen besser als vom anderen.
Also dunkle Materien und dunkle Energie ist das Thema.
Die dunkle Energie ist doch ein bisschen zu heikel.
Okay.
Über die reden wir dann separat. Nein, es geht um dunkle Materie und schwarze Löcher.
Ah, okay, das Dunkle, okay, gut.
Das genau, das eine Dunkle, von dem wir schon ein bisschen mehr wissen, wie es funktioniert, sind die schwarzen Löcher, und das andere Dunkle, von dem wir noch weniger Ahnung haben, ist die dunkle Materie. Und es geht um die Kombi zwischen... den beiden,
ne? Da bin ich gespannt, weil das ist ja, du kannst mich gerne unterbrechen, wenn ich was erzähle, was du dann nachher erzählen willst, aber das ist auch so eine klassische Frage, die ich oft gestellt bekomme, ist, ob schwarze Löcher aus dunkler Materie bestehen oder ob auch irgendwie dunkle Materie in schwarze Löcher fallen kann oder ob dunkle Materie schwarze Löcher bilden kann. Also das ist was, was die Leute, ich meine, das ist klar, es ist beides dunkel, aber dunkle Materie ist ja eigentlich auch nicht dunkel, aber das wirst du auch noch erzählen, nehme ich an. Also da diese Verbindung...
Durchsichtige Materie.
Genau, transparente Materie wäre das korrektere. Aber diese Verbindung, die taucht oft auf, zumindest in den Fragen, die mir gestellt werden. Also insofern bin ich gespannt, was du da jetzt für eine Geschichte erzählen wirst.
Und es geht genau um dieses Thema. Es geht genau um diese Verbindung und es geht auch genau um diese Fragen.
Na, sehr schön.
Und wunderbar. Und es ist natürlich nicht umsonst kommen diese Fragen immer. Und das ist eine sehr naheliegende
Frage. Naja, ich frage jetzt auch nicht, ob rote Zwerge aus Erdbeeren bestehen. Also so, nur weil beides dunkel ist, muss doch keine Verbindung geben.
Ja, aber die haben ja mehr gemeinsam, als dass sie irgendwie dunkel sind. Also ich finde das schon auch, ich finde das sehr naheliegend eigentlich. Also naheliegender als die Erdbeeren und die roten Zwerge.
Wissen wir, dass rote Zwerge nicht aus Erdbeeren bestehen?
Ich glaube schon, ja.
Okay, gut. Wollte nachfragen, sicher ist sicher.
Das können wir abschließen, dieses Thema. Und es geht um eine Studie, eine wissenschaftliche Studie, die veröffentlicht worden ist, kürzlich. Also es ist ein bisschen schon auch ein aus dem Fenster lehnen da, weil es um eine theoretische Studie geht. Und ich jetzt die genauen Mechanismen dieser Untersuchung nicht komplett nachvollziehen konnte, aber es ist natürlich peer-reviewed und so weiter. Das heißt, wir glauben denen einfach mal. Und die Studie wurde in den Monthly Notices der Royal Astronomical Society veröffentlicht, also dem großen englischen Wissenschaftsjournal der Astronomie. Genau. Und es geht darum, also es geht eigentlich nicht darum, ob schwarze Löcher dunkle Materie sind. Ja?
Also das wissen wir. Also wir wissen.
Naja.
Also wir wissen ja, dass schwarze Löcher unter anderem aus Sternen entstehen können und Sterne sind keine dunkle Materie. Also insofern gibt es auf jeden Fall schwarze Löcher, die aus dunkler Materie bestehen.
Aber es gibt ja auch oft die Frage, die Leute stellen, ob die dunkle Materie nicht einfach aus schwarzen Löchern bestehen könnte.
Gut.
Also ob schwarze Löcher die dunkle Materie sind, ohne dass wir eine neue, andere, exotische Materie brauchen, die wir nicht kennen, das nicht einfach schwarze Löcher sein. Ne?
Wollen wir in zwei Sätzen nochmal zusammenfassen, was dunkle Materie ist, sicherheitshalber?
Ja, möchtest du das machen?
Jein. Also, dann seit ungefähr 100 Jahren weiß man, dass sich alle möglichen Objekte im Universum, seien es Galaxien, Haufen Galaxien, Sterne, nicht so bewegen, wie sie sich eigentlich bewegen sollten, wenn die Materie, die wir sehen können, die gesamte Materie darstellen. Das heißt, die bewegen sich so, als wäre da noch mehr Materie im Universum vorhanden. Aber wir können ja die Materie sehen, die wir sehen, und sehen, dass das nicht ausreicht. Ja, also es fehlt quasi Materie. Das ist das grundlegende Phänomen. Oder wir haben ein zu viel an Gravitation. Das ist eigentlich das grundlegende Phänomen. Ja, wir wissen seit ungefähr 100 Jahren, dass es im Universum zu viel Gravitationskraft gibt angesichts der Materie, die wir beobachten können. Und die dunkle Materie ist ein Konzept, um dieses Phänomen, das auf realen Messungen basiert, zu erklären, indem man gesagt hat, vielleicht gibt es eine Form von Materie, die halt dunkel ist und nicht dunkel im Sinne von, die ist halt dunkel wie halt, keine Ahnung, jetzt irgendwie hier, wenn du im Zimmer das Licht ausschaltest, sondern dunkel im Sinne von transparent. Die wechselwirkt nicht mit elektromagnetischer Strahlung. Die geht da einfach durch, die strahlt nichts aus. Die wechselt nur mit Gravitationskraft mit anderen Himmelskörpern. Das heißt, die übt eine Gravitationskraft aus und wird mit Gravitationskraft beeinflusst. Aber leuchtet nicht, strahlt nicht, nimmt keine Strahlung auf. Das war quasi so die grundlegende Idee, die sich im Laufe der Zeit durch viele, viele Beobachtungsdaten immer weiter etabliert hat. Wir wissen immer noch nicht, ob sie absolut richtig ist. Wir wissen immer noch nicht, was genau diese Materie sein könnte, also ob das irgendwelche unbekannten Elementarteilchen sind oder irgendwas anderes oder ob vielleicht überhaupt was anderes grundlegend falsch ist, ob man vielleicht eine neue Theorie der Gravitation braucht, das wissen wir auch nicht. Aber, und das war eben diese Hypothese, die du angesprochen hast, manche sagen auch oder fragen sich, ob die dunkle Materie durch schwarze Löcher dargestellt sein könnte, weil die schwarzen Löcher geben ja auch keine Strahlung ab. Und wenn die überall im Universum rumliegen, dann würden wir die nicht sehen, aber sie würden Gravitationskraft ausüben und könnten dieses zu viel an Gravitationskraft, das wir beobachten, erklären. So, das waren jetzt mehr als zwei Sätze, aber es war
genau, kurz. Genau, das waren jetzt ein bisschen mehr als zwei Sätze.
Aber es war immer noch kurz.
Das hätte viel länger sein können, ja. Aber das Einzige, was ich dem noch hinzufügen würde, ist, dass auch es geht auch um die Skalen. Also diese dunkle Materie, die bemerkt man eigentlich nur bei der Bewegung von Dingen auf sehr großen Skalen. Ja.
Genau.
Also bei der Bewegung der Erde um die Sonne zum Beispiel ist es ziemlich irrelevant. Das heißt, diese dunkle Materie ist auch etwas, was nicht, oder eigentlich, glauben wir, nicht konzentriert vorkommt, sondern was überall im Universum verteilt ist, aber eben sehr, sehr großräumig, ja, und diffus. Ja. Es ist extrem viel Masse da, aber diese Masse ist nicht verdichtet, so wie die normale Materie, die sie verdichtet. Die dunkle Materie, die verdichtet sich eigentlich nicht. Also das ist bis jetzt so das, was wir annehmen. Ne?
Man kann sich vielleicht ein bisschen so vorstellen, wenn man so irgendwo in einem Tal ist, wo so leichter Nebel herrscht, dann kann man durchaus noch hier so die nähere Umgebung alles sehen. Man kann auch irgendwie so bis zum Ende vom Dorf schauen und irgendwie alles so gut sehen. Also man hat jetzt nicht das Gefühl, dass man irgendwo in einer dicken Nebelsuppe steckt, aber wenn man ganz weit oben auf dem Berg steht und runterschaut, dann sieht man nur eine einzige fette Wolke, die im Tal drin liegt, und das schaut ganz anders aus. Und so ähnlich ist es auch mit der dunklen Materie. Die bildet halt keine Klumpen, keine Objekte wie Planeten, Sterne oder sowas, sondern liegt nur in Form von so gigantischen, großen Wolken vor. Und die machen sich halt erst dann bemerkbar, wenn man wirklich halt ausreichend weit entfernt ist, sodass man die gesamte Wirkung aller Objekte in dieser Wolke spürt. Also ich weiß, es gibt Abschätzungen, wie groß die Menge an dunkler Materie in unserem Sonnensystem sein müsste, wenn das alles stimmt, aber das sind halt verschwindend geringe Mengen. Also wir haben jetzt quasi in unserem Sonnensystem nur so wenig dunkle Materie, dass wir das nicht merken. Wenn wir uns aber einen Bereich anschauen, der so groß ist wie die gesamte Galaxie oder noch größer, dann ist da trotz dieser dünnen Verteilung ausreichend viel dunkle Materie drin, dass die Wirkung eben bemerkbar wird.
Genau. Und in dieser neuen Studie, die extrem interessant ist, geht es um die Frage, ob ob dunkle Materie nicht doch Konzentrationen bilden kann und wie stabil die sind. Also es ist Es ist uns eigentlich klar, dass dunkle Materie keine Konzentrationen auf kleinen Skalen bildet. Ja, also es kann irgendwie keine Sterne, Planeten und so weiter aus dunkler Materie geben. Aber was auch rausgekommen ist in der Studie, ist, dass auf sehr großen Skalen, auf denen die dunkle Materie eben, wie gesagt, funktioniert, sich sehr wohl Verdichtungen bilden können, die auch stabil sind. Aber was man braucht, ist ein gigantischer dunkle Materie Halo, so nennt man das, ne? Eine kugelförmige Struktur, riesengroß, mit extrem viel Masse. Und dann erst kann sich im Zentrum dieser dunklen Materie-Konzentration, dieses Halos, ja, dieses ausgedehnten Dings, kann sich dann eine eigene Konzentration bilden, die dicht genug werden kann, um zu einem schwarzen Loch zu kollabieren. Ja.
Ich habe eine Vermutung, worauf du hinaus willst, aber red weiter.
und zwar, na sag. Ja,
wir wissen, also wenn wir jetzt bei diesem Bild der dunklen Materie bleiben, das wir jetzt gerade erzählt haben, also das so das Standardbild, die Standardvermutung ist, dann gibt es ja diese großen, gigantischen Ansammlungen, Halos, Wolken aus dunkler Materie, die sind viel, viel größer als Galaxien und die Galaxien sind quasi nur die normale leuchtende Materie, die sich halt dann in diesen Zentren der dunklen Materiewolken angesammelt hat und dort dann eben Galaxien gebildet hat. Das heißt, wir haben große Halos aus dunkler Materie mit einer Galaxie in der Mitte und in der Mitte der Galaxie wissen wir, dass im Zentrum jeder großen Galaxie sitzt ein supermassereiches schwarzes Loch. Und das, was du gerade erzählt hast, klingt so, als wollten die erklären, dass die supermassenreichen schwarzen Löcher entstanden sind aus diesem Mechanismus, den du da vorhin erwähnt hast, dass eben im Zentrum von dunkler Materie Halo schwarze Löcher entstehen.
Ganz genau so ist es, ja. Also diese gigantischen, supermassiven schwarzen Löcher in den Zentren von Galaxien, die sind etwas ganz Normales. Also wir wissen mittlerweile, dass wirklich alle großen Galaxien oder alle normalen Galaxien, sagen wir jetzt mal so, wie die Milchstraße, diese gigantischen Monster in ihrem Zentrum haben.
So viel hat unseres 4 Millionen Sonnenmassen?
Genau.
Aber es unseres gibt noch viel größere.
Ist so ein durchschnittliches, ja, genau. Also das von der Andromeda-Galaxie zum Beispiel ist schon um einiges größer. Ja, das hat, glaube ich, irgendwie, das ist so, hat schon irgendwie so in die Gegend von 100 Millionen Sonnenmassen.
Aber Milliarden Sonnenmassen gibt es ja auch, habe ich auch schon irgendwo ab und
zu. Genau, und das schwarze Loch, das alle kennen, das berühmte schwarze Loch, wo vor, wann war das? 2 Jahren?
2019, dieses Bild, ja.
Genau, dieses Bild veröffentlicht wurde von einem Event Horizon Teleskop, das gigantische schwarze Loch in M87. Das hat 6,5 Milliarden Sonnenmassen.
Ja, da ist einiges drin.
Muss man ja mal vorstellen, ja. 4 Millionen ist schon arg. Also das schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße ist schon arg. 4 Millionen Sonnen zusammengequetscht auf einen minimalen kleinen Raum, kleiner als das Sonnensystem. Und bei anderen Galaxien, vor allem bei den großen, sind das Milliarden von Sonnen, die das zusammen.
Aus Sicht von Finanzministern ist das alles eins.
Ist alles das Gleiche. Ja, ein paar Nullen weg oder dazu ist vollkommen egal. Ist ja bei Astronomen auch oft so, dass die eine oder andere Null, naja, größenordnungsmäßig vergleichbar. Ja. Und genau, also um solche Galaxien geht's da auch, ja, um solche Riesengalaxien. Es ist ja so, dass dieses schwarze Loch im Zentrum der Galaxie mit der Galaxie selbst zusammenhängt, mit der Masse der Galaxie, beziehungsweise genauer gesagt mit der Masse des Bulges, mit der Masse dieses Zentralbereichs, ja, diese kugelförmige Sternansammlung im Zentrum von Galaxien, ne. Spiralgalaxien haben das auch, also die Milchstraße hat so einen mittelgroßen Bulge und es gibt Spiralgalaxien, die einen wesentlich größeren Bulge haben, zum Beispiel Andromeda. Darum hat sie auch ein größeres schwarzes Loch. Ja. Und diese gigantischen elliptischen Galaxien könnte man sich eigentlich so vorstellen, als wären die nur Bulge. Die haben keine Scheibe mehr, sondern das ist ein einziger Zentralbereich. Und M87, diese gigantische Galaxie, ja, die hat einen Durchmesser von 1 Million Lichtjahren.
Die ganze Galaxie?
Die ganze Galaxie, ja. Na, also die ist riesig und hat dementsprechend viel Masse.
Ja,
und
darum
auch eben dieses gigantische schwarze Loch. Ja. Genau, also die Milchstraße hat so 150.000 Lichtjahre Durchmesser, 150.000 und M87 eine Million. Also da würde man zwischen uns und die Andromeda-Galaxie ungefähr 2 von diesen Riesengalaxien hineinbekommen, ja, in den Abstand. So groß ist die.
Ja, und was man auch dazu sagen muss, oder was du vielleicht eher auch dazu sagen wolltest oder wirst, wir wissen nicht, wie diese riesigen schwarzen Löcher entstehen. Wir wissen, wie kleine schwarze Löcher entstehen aus dem Kollaps von Sternen, wenn ein Stern in sich zusammenfällt, ein ausreichend großer Stern in sich zusammenfällt am Ende seines Lebens, dann entsteht ein schwarzes Loch, das hat dann halt irgendwie so 2, 3, 5, 10, 20 Sonnenmassen. Aber wie diese gigantischen schwarzen Löcher entstehen in den Zentren der Galaxien, das wissen wir nicht.
Wir wissen nur, dass sie eben mit der Masse des Bulges dass es da einen engen Zusammenhang gibt, ja, mit der Masse des schwarzen Loches. Und das ist, könnte man natürlich dann sagen, das deutet darauf hin, dass sich die Galaxie und ihr schwarzes Loch quasi gemeinsam entwickeln, weil ja auch der Bulge einer Galaxie etwas ist, das sich vermutlich im Laufe der Zeit erst entwickelt und eben durch Interaktionen und durch Kannibalismus entsteht. Also wenn eine größere Galaxie, eine kleinere, sich einverleibt, dann wird ihr Bulge größer. Einfach dadurch, dass durch diese Ankunft der anderen Galaxie, da wird einfach sehr viel Bewegungsenergie hinzugefügt und die entsteht dann, oder die führt dann dazu, dass sich die Sterne also eher dann halt auf elliptischen, chaotischeren Bahnen bewegen als auf den schön geordneten, kreisförmigen Scheiben. Bahnen, ja, und dann wächst der Bulge, ja. Also man glaubt, dass die schwarzen Löcher gemeinsam mit den Galaxien wachsen und sich entwickeln. Aber wie sind sie am Anfang überhaupt entstanden, ja? Und es ist so, dass man diese zentralen schwarzen Löcher in Galaxien schon ganz, ganz früh im frühesten Universum beobachten kann. Ja? Also Galaxien, die ein paar hundert Millionen Jahre alt sind.
Ich wollte gerade sagen, so eine Kollision zwischen zwei Galaxien, also bis die verschmelzen, die ist nicht wie beim Autounfall, die fahren zusammen und knallen und fertig, sondern die umkreisen sich ja lange, durchdringen sich, das dauert ja teilweise Milliarden Jahre, bis zwei so Galaxien verschmolzen sind.
Genau, und das Problem ist, dass eben diese schnellen Zeitskalen, dass es diese schwarzen Löcher, diese gigantischen schwarzen Löcher schon sehr früh im Universum gibt, das ist eigentlich nicht erklärbar, wie sich so ein riesiges schwarzes Loch so schnell bilden kann. Man kann auch nicht darauf warten, bis sich stellare schwarze Löcher bilden. Ja, also die gehen ja schneller, vor allem auch im frühen Universum gab es wahrscheinlich mehr massereiche Sterne und genau, dann bilden sich sehr schnell schwarze Löcher, weil aus den riesigen Sternen brauchen ja nur irgendwie ein paar Millionen Jahre und dann werden sie zu schwarzen Löchern. Geht sich aber auch nicht aus, weil um die alle zusammenzubringen im Zentrum und bis zwei schwarze Löcher verschmelzen, auch stellare schwarze Löcher, ja, das hat auch eine ziemlich lange Zeitskala in Wirklichkeit. Das heißt, das geht sich eigentlich nicht aus mit dieser Kollisions-Verschmelzungstheorie.
Dann wirst du uns jetzt aber erzählen, wie es wirklich funktioniert.
Genau. Und was sich die Forscher und Forscherinnen überlegt haben, ist, könnten diese supermassiven schwarzen Löcher in den Galaxienzentren nicht einfach die dichten Zentren von diesen gigantischen dunklen Materie-Halos sein? Ja?
Ist ein kein unplausibler Gedanke, aber wenn das Problem ist ja, zumindest soweit ich es verstehe, ich bin auch kein Spezialist für dunkle Materie und auch nicht für die ganze Teilchenphysik, die da zugrunde liegt. Die Hypothese ist ja immer noch, das ist alles quasi so ein, sind unbekannte Elementarteilchen, die halt diese großen Wolken bilden. Und sie bilden deswegen große Wolken, weil die halt nicht so wie die Elementarteilchen bei uns, die Quarks und die Elektronen zusammenpappen und Atome bilden. Weil um das zu tun, müssen sie halt dann zum Beispiel auch elektromagnetisch wechselwirken, weil das sind ja die Kräfte, die Atome zusammenhalten und die müssen quasi Energie verlieren, die müssen sich irgendwie abbremsen, das geht auch nur, wenn sie quasi abstrahlen können über Elektromagnetismus, das heißt, die sind halt einfach, die schaffen es nicht irgendwie sich zusammenzuhalten, die können nichts anderes sein als eine große fette Wolke und die Frage ist jetzt, wenn das wirklich so diese Hypothese, wenn das jetzt wirklich so ist, wie kriegt man dann da ein schwarzes Loch in der Mitte hin? Weil dann da ist eine große Wolke und was passiert dann mit den Teilchen, was mit der dunklen Materie, was sonst nicht passiert, dass gerade da ein schwarzes Loch draus wird?
Genau, und die Studie hat Folgendes gemacht. Sie haben diese dunkle Materie-Halos, diese gigantischen runden Wolken von dunkler Materie simuliert. Und zwar thermodynamisch simuliert, unter der Annahme, dass es sich dabei bei der dunklen Materie um Fermionen handelt.
Okay.
Ja, also Fermionen sind einfach die normalen, quasi normalen Teilchen der Materie, ja, auch. Aber auch so Teilchen wie zum Beispiel das Neutrino, ja, das ja eigentlich für die dunkle Materie wäre es nicht zu heiß, also würde es sich nicht zu schnell bewegen. Aber es gibt hypothetische Fermionen, die sehr wohl existieren könnten und eben die gute Kandidaten für die dunkle Materie sein könnten, wie zum Beispiel das sterile Neutrino.
Ach, von dem habe ich schon mal gehört. Da habe ich auch was drüber geschrieben. Ich vergesse immer, was das Teil ist. Also ich habe mal was drüber geschrieben und habe einen Podcast auch drüber gemacht. Aber das ist, also wir kennen drei Arten von Neutrinos. Und das sterile Neutrino, was ist
genau, also das sterile Neutrino ist ein Neutrino, das sich quasi noch mehr raushält, als es das normale Neutrino eh schon tut. Ja? Und das ist ein Neutrino, das nur das eine Masse hat und nur durch die Gravitation wechselwirkt. Ja?
Also die anderen Neutrinos, die haben noch irgendwie was schwache Wechselwirkung, was können die noch?
Genau. Ja. Die haben schwache Wechselwirkung, genau.
Ja. Und hört, also wenn ihr mehr bei Neutrinos...
Also sind ja auch ein Teilchen, das bei der schwachen Wechselwirkung quasi entsteht, bei Interaktionen der, ja.
Genau. Wenn ihr mehr bei Neutrinos wissen wollt, wir haben vor ein paar Folgen auch mal eine Folge gemacht, wo es nur um Neutrino-Astronomie ging und da haben wir auch ausführlich über Neutrinos gesprochen, wenn ihr das nochmal nachhören wollt.
Genau. Eigenwerbung. Und sie haben, hört alle unsere Podcasts. Und eben haben sie jetzt die unter dieser Annahme, die natürlich schon da eine gewisse Einschränkung darstellt, muss man sagen. Klar, wir wissen nicht, ob die dunkle Materie aus hypothetischen, vielleicht existierenden Fermionen besteht, ist aber jetzt auch eigentlich nicht so unwahrscheinlich oder auch nicht so weit hergeholt in Wirklichkeit. Ja. Und sie haben eben diese Nicht-Endkörpersimulationen, was man ja normalerweise macht mit Systemen, die durch die Gravitation wechselwirken, ja, macht man Endkörpersimulationen. Aber diesmal haben sie eben thermodynamische Simulationen gemacht und verschiedene andere physikalische Gesetze mit einfließen lassen, wie zum Beispiel das Pauli-Prinzip. Und sie haben Bedingungen aufgestellt, dass die maximale Entropie erreicht sein muss, wenn sich dieser dunkle Materie-Halo quasi stabilisiert hat, ja, also dass eine Art Gleichgewicht besteht und so weiter und so fort. Ja. Und sie haben auch eine kollisionslose Teilchen angenommen, eben weil die Teilchen eben nicht elektromagnetisch interagieren sollen, ja. Und eben nur self-gravitating, also nur unter ihrer eigenen gegenseitigen Gravitation sich beeinflussen. Ja? Und mit diesen verschiedenen Annahmen, irgendwie, sie haben auch allgemeine Relativitätstheorie irgendwie mit eingebaut und haben da ein Modell entwickelt, mit dem sie eben diese riesigen dunkle Materie-Halos, die großen Strukturen im Universum bilden, simulieren und sind drauf gekommen, dass ab einer gewissen Masse dieser dunkle Materie-Halos, der Kern tatsächlich sehr schnell kollabieren kann und zu einem schwarzen Loch werden kann. Ja? Und diese Grenzmasse ist eigentlich sehr praktisch, weil es passt sehr gut. Ja? Ungefähr so die Masse einer größeren Zwerggalaxie.
Okay, das ja? klingt...
Also die Masse einer kleinen Galaxie.
Das klingt,
was natürlich großartig ist, weil das passt extrem gut zu dem Beobachtungsfakt, dass kleine Galaxien, Zwerggalaxien oft keine schwarzen Löcher in ihrem Zentrum haben. Ja, das heißt, es könnte wirklich dann so sein, dass erst ab einer gewissen Grundmasse, Grenzmasse, sagen wir mal, ja, diese dunkle Materien-Halo, ein kompaktes Zentrum bilden und sich dann dort an diesem dunklen Materie-Kern, der das schwarze Loch schon quasi gebildet hat, da dann das quasi eine Art Seed, ja, ein
Kern, Samen,
Kamen, was auch immer, für das zukünftige schwarze Loch dann ausgebildet ist.
Das klingt interessant. Ja. Ich habe jetzt nämlich kurz nochmal geschaut, was ich damals über die, weil ich, ich habe gewusst, ich habe mal was über sterile Neutrinos geschrieben und habe tatsächlich einen Artikel von vor 3,5 Jahren gefunden, den ich da geschrieben habe. Der hieß Die überraschende Rückkehr der sterilen Neutrinos und da ging es um ein teilchenphysikalisches Experiment, Mini-Boon hieß das. Wo man tatsächlich was gemessen hat, was, also ich verlinke es, ihr könnt es nachlesen, ich möchte es nicht live irgendwie nochmal nachlesen, um es zu erklären, aber es geht im Fall darum, dass man da teilchenphysikalische Messungen angestellt hat, die sich nicht mit dem erklären lassen, sondern nicht nur mit dem erklären lassen, was man bis jetzt schon über Elementarteilchen weiß, aber theoretisch erklärt werden könnten, wenn man von der Existenz von sterilen Neutrinos ausgeht. Das heißt, es war keine Entdeckung von sterilen Neutrinos, ob es die gibt, wissen wir noch nicht, aber es ist zumindest ein Hinweis, dass es die Dinger tatsächlich geben können sollte. Und wenn es die wirklich gibt und die wirklich dunkle Materie, quasi den Hauptteil der dunklen Materie darstellen, dann wäre es ja spannend, weil wir wissen, dass es deutlich mehr dunkle Materie geben muss, wenn es sie gibt, als die normale Materie. Das heißt, beim Urknall, als die Materie entstand, war das Allermeiste, was an Materie entstanden ist, dunkle Materie. Und die hat sich halt dann irgendwie so in ihren großen wabernden Wolken im Universum organisiert. Und dort, wo diese Wolken groß genug waren, sind im Zentrum dann eben, dort haben sich dann im Zentrum eben die schwarzen Löcher gebildet. Im Zentrum haben sich dann auch die normale Materie, ist das so langsam hingewandert durch die Gravitationskraft. Und dann kriegst du eben die Galaxien mit schwarzem Loch in der Mitte, so wie wir es beobachten.
Genau.
Das war jetzt quasi so meine 2 Minuten Universumsentstehungs.
Ja, genau.
Theorie.
Universum in 2 Minuten.
Ich hoffe, ich habe es richtig zusammengefasst. Das war quasi, das ist ja dein Spezialgebiet und nicht meins.
Naja. Ja, na, genau so ist es. Und vor allem ist halt jetzt auch dieses Loch da, oder wäre, wenn das wirklich so ist, ne? Wenn es diese zum Beispiel sterile Neutrino oder vielleicht ein ganz anderes Fermion, von dem wir noch nichts wissen, ne? Es gibt, dann ist dieses Loch auch geschlossen, dass die Entstehung dieser gigantischen schwarzen Löcher oder ihrer Kerne, ja, aus denen sie sich entwickeln, dann gut beschreiben kann. Ja? Und dass es eben auch genauso passt, dass die Zeitskalen ziemlich gut zu passen scheinen, dass sie sich eben sehr schnell, dass diese dunkle Materie, Halo, Kerne sehr schnell dann zu diesen schwarzen Löchern kollabieren, dass es mit den beobachteten Massen von Galaxien, die schwarze Löcher haben und die keine haben, ja, sehr gut zusammenpasst. Fast denke ich mir, ist eigentlich schon fast too good to be true.
Oder? Ja, das haben wir schon öfter gehabt in der Wissenschaft. Also es hat schon sehr viel sehr gut ausgeschaut und dann Supersymmetrie zum Beispiel, da müssen wir auch mal in einer eigenen Folge drüber reden vielleicht, aber die Supersymmetrie, das ist auch so eine Theorie, um ganz viele offene Fragen in der Teilchenphysik zu erklären, wo es halt heißt, so wie es Materie und Antimaterie gibt, gibt es halt auch quasi normale Teilchen und supersymmetrische Teilchen, also auch so eine Art Spiegelbild-Dings. Also es würde quasi behaupten, dass quasi es noch eine ganz andere Hälfte an Materie gibt, die wir noch gar nicht gesehen haben, mit anderen Eigenschaften. Und eine Art von supersymmetrischen Teilchen hätte dann eben auch dunkle Materie sein können, hätte genau die Eigenschaften gehabt, die dunkle Materie hat. Mit Supersymmetrie hätte es noch, keine Ahnung, einen ganzen Haufen kosmologischer Probleme lösen können. Also es wäre eine absolut super Theorie, mathematisch total elegant. Also da wirklich, ich kann mich erinnern, ich habe damals, 2012 war das, wie der LHC, der große Teilchenbeschleuniger, das erste Mal eingeschaltet wurde, war ich auf einer Pressekonferenz, also als Journalist und nicht als Teilchenphysiker. Und hab die Leute...
Musst du nicht dazu sagen.
Naja, sicher ist sicher. Aber die haben halt dann erzählt, da wurde mir auch gefragt, ja, und was wird der LHC als erstes entdecken? Weil halt... klassisch überberichtet worden ist, ja, das ist halt das Gerät, mit dem wir das Higgs-Teilchen finden werden. Aber natürlich hat es auch sehr viele mehr Aufgaben gehabt und alle, die ganzen berühmten, lauter Nobelpreisträger da, alle unisono haben gesagt, ja, das Erste, was wir sehen werden, ist Supersymmetrie. Wir schalten das an und dann sehen wir Supersymmetrie. Und das Higgs kommt dann irgendwie nach ein paar Jahren. Ja, und tatsächlich war es so, also das Higgs kam nach ein paar Jahren, aber Supersymmetrie haben wir bis heute nicht. Und mittlerweile wissen wir so viel, also wenn die Supersymmetrie so funktionieren sollte, wie sie funktionieren sollen, dann hätten wir die schon längst finden müssen. Das heißt, man kann sich irgendwie andere supersymmetrische Theorien ausdenken, die sind dann halt viel schirrer als die jetzigen und funktionieren nicht mehr so gut und lösen die Probleme nicht mehr. Aber ja, das wäre eine wunderbare, schöne Theorie gewesen, wirklich super. Aber ist halt nicht.
Ich glaube, dass wir oft durch unser ästhetisches Bedürfnis da irgendwie ein bisschen behindert werden.
Ja, da habe ich, muss ich sagen, einen Lesertipp bitte für alle, die gerne lesen und die nicht gerne lesen, sollen es trotzdem machen.
Sollen es auch lesen.
Es gibt ein sehr, sehr schönes Buch, das ist von der theoretischen Physikerin Sabine Hossenfelder geschrieben. Im Original Lost in Mars, How Beauty Leads Physics Astray, und auf der deutschen Übersetzung heißt es Das hässliche Universum. Ja, kein ganz so schöner Titel wie das Original eben, weil dieses Lost in Mars, also verloren in der Mathematik, das ist genau das, worum es der Sabine geht, und ich nenne sie deswegen mit Vornamen, weil ich sie auch persönlich kenne. Ja? Also ich biedere mich da jetzt nicht an bei ihr.
Die Sabine.
es geht ihr darum, dass eben genau wie du es vorhin gesagt hast, dass wir uns tatsächlich oft von der Vorstellung leiten und vielleicht irre leiten lassen, dass das Universum oder die Naturgesetze, die Mathematik, die das Universum beschreibt, schön sein muss. Ja, also wir neigen dazu, eine schöne Formel, einer Formel vorzuziehen, die wir nicht als schön empfinden. Und das hat in der Vergangenheit oft funktioniert, aber in der modernen, also in der fundamentalen Physik, wo wir weit entfernt sind, ja, irgendwelche Anhaltspunkte aus den Experimenten zu haben, ja, wenn es so Multiversen und die Quantengravitation, das alles gibt, da fehlen uns die technischen Möglichkeiten, irgendwelche sinnvollen Experimente zu machen. Da können wir nur mathematische Theorien aufstellen. Und eine der tatsächlich praktizierten Auswahlregeln, sagen wir mal so, die da verwendet werden, ist wirklich, dass man sich halt dann auf schöne Theorien konzentriert und die Theorien oder Hypothesen sind es ja, die Hypothesen für halt eher korrekt oder zielführend für zukünftige Forschung hält, die halt schön empfunden werden. Ja. Und das kritisiert sie halt in dem Buch sehr stark und erklärt auch halt, dass wir uns da halt mit dieser Konzentration auf die Schönheit so in eine Ecke geforscht haben, aus der wir jetzt nicht mehr rauskommen. Und dass wir vielleicht akzeptieren müssen, dass das Universum halt so ist, wie es ist, und unser Sinn für Schönheit vielleicht gar nichts damit zu tun hat. Und wir halt auch, zwar einfach gesagt, in die schirren Ecken des Universums schauen müssen, um vielleicht rauszufinden, wie es wirklich funktioniert. Ja, also das Buch, ich kann es wirklich nur empfehlen. Man erfährt viel über die Grundlagen der Teilchenphysik, der Kosmologie. Sie hat auch viele führende Forscherinnen und Forscher interviewt und nicht alle stimmen mit ihr überein. Also sie wird ziemlich angegriffen, auch in der Teilchenphysik-Community für ihr Buch. Also es ist ein spannendes Buch, kann ich nur empfehlen.
Sehr gut, werde ich lesen.
Mach das.
Brauche ich wieder ein neues Buch. Ja. Also es ist eben auch, also die Schönheit und vor allem halt auch die Eleganz, glaube ich, ist irgendwie so ein bisschen ein Problem, ne? Dass alles irgendwie schön, symmetrisch, elegant sein muss. Und bis zu einem gewissen Grad ist das natürlich auch sinnvoll, weil wenn etwas elegant ist oder sagen wir mal kurz, ja, keine Rüschen hat, dann ist es, wenn man etwas in einer Theorie nicht braucht, wenn man etwas weglassen kann, dann wird das meistens eine bessere oder vielversprechendere Theorie.
Ja, ja. Aber vielleicht hat das Universum Rüschen, wissen wir ja nicht.
Vielleicht hat das Universum Rüschen, total. Es ist ja auch genau unsere, unsere Präsenz im Universum basiert ja auch auf einer Asymmetrie. Also wenn alles symmetrisch wäre, oder basiert auf vielen Asymmetrien, ja, wenn alles symmetrisch wäre, dann gäbe es uns gar nicht. Dann hätte sich die ganze Materie mit der Antimaterie in einem wunderschönen Lichtblitz vernichtet und es wäre nichts übrig geblieben.
Ja, oder vielleicht wäre auch total schier gewesen, der Lichtblitz. Wir wissen es ja nicht. Wir dürfen die Schönheit nicht voraussetzen. Ja. Und das Universum, das sage ich, ich habe schon so oft gesagt, dass ich gar nicht mehr weiß, ob das ein Zitat ist oder nicht, aber es ist, hat keine ausreichend hohe Schöpfungshöhe. Also das Universum ist nicht verpflichtet, für uns Sinn zu ergeben. Ja. Und auch nicht verpflichtet, schön zu sein für uns. Also das Universum ist so, wie es ist. Ob wir es verstehen können oder schön finden, das ist unser Problem, aber nicht das Problem vom Universum. Also insofern muss man wirklich aufpassen, dass man da nicht in die Irre geht und sich an einer Schönheit leiten lässt, die halt vielleicht objektiv gesehen oder auch subjektiv gesehen, je nachdem, wirklich schön ist, aber das Universum deswegen nicht beschreibt. Ja,
ja, man könnte sich natürlich auch fragen, woher kommt diese Schönheitsempfindung oder dieser Sinn für die Schönheit und die Symmetrie? Ich meine, wir sind ja die Kinder eines bestimmten Universums und wieso sollten wir eine Art Schönheitssinn und Empfindung entwickelt haben, die sich in dem Universum, das wir jetzt beobachten, nicht widerspiegelt.
Ja, aber das Problem, das ist was in dem Buch von Sabine auch wirklich schön erklärt wird. Also und der Begriff Schönheit ist ja jetzt quasi nichts wissenschaftlich Rationales, nichts objektiv. Du kannst jetzt nicht hinschreiben, das ist schön und aus. Ja, du kannst sagen, das ist fünf und aus. Ja, das kannst du sagen, aber nicht, das ist schön. Ja, und nimm zum Beispiel hier Astronomie, bleibe bei der Astronomie, Himmelsmechanik, Bewegung der Planeten. Ganz lange Zeit hat man geglaubt, wirklich, also alles am Himmel muss sich in Kreisen bewegen, alles muss kreisförmig, rund, sphärisch sein und alles muss sich in Form von Kreisen bewegen. Ja, weil man das halt als schön empfunden hat, weil das ästhetisch war, weil das perfekt war, der Kreis ist Perfektion und der Himmel muss perfekt sein. Ja, und das darum gab es eben das Ptolemäische Weltsystem, wo halt alle Planeten sich auf Kreisen um die damals noch Erde rundherum bewegen. Dann später hat man es ein bisschen adaptieren müssen, weil es halt nicht gepasst hat. Ja, das heißt, da hat man diese berühmten Epizyklen gehabt, also Kreise, die sich auf Kreisen bewegen. Aber der Realität auf die Spur ist mir erst gekommen, als der Kepler gesagt hat, okay, das sind keine Kreise, das sind Ellipsen. Ja, und es ist halt, ist eine Ellipse schöner oder weniger schön als ein Kreis? Kann man jetzt nicht sagen. Aber die Ellipse funktioniert halt. Und wir sind erst drauf gekommen, dass das so ist, als wir eben uns von der Perfektion des Kreises abgewandt haben.
Absolut. Ich finde überhaupt, Perfektion ist unser Feind. Also aus so vielen Ebenen. Man muss sich von dem Konzept der Perfektion einfach lösen, immer und überall.
Ja, es gibt halt, das war halt ein Beispiel jetzt, wo halt die Perfektion nicht funktioniert hat. Anders ist bei der Entdeckung der Antimaterie zum Beispiel, da war es genau das Gegenteil. Da hat damals der Dirac gesagt, irgendwie hat er wieder Gleichung aufgestellt und die war halt schön, die Gleichung, die hat ihm gefallen und die Gleichung hat halt gesagt, okay, da gibt es halt ein Teilchen mit positiver Ladung und ein Teilchen mit negativer Ladung und das eine Teilchen hat man gekannt, das gab es und das andere war unbekannt und er hat gesagt, ja, das muss halt geben, weil die Gleichung ist da und die sagt es und die Gleichung ist schön und dann hat es gegeben. Also es ist halt, wie gesagt, also, aber dann kann man auch wieder streiten, wenn ich jetzt irgendjemandem diese Gleichung zeige, dann braucht man auch ein sehr spezielles quasi Mindset, um die halt schön zu empfinden. Ja, also das ist so die Schönheit, Perfektion, das ist sowas.
Die meisten Leute würden wahrscheinlich schreiend davonlaufen.
Das ist halt sowas Ungreifbares, dass es halt wirklich schwer ist, das als Grundlage für wissenschaftliche Forschung zu machen. Also man kann es ja machen und das ist dann, glaube ich, auch das, weil ich mich erinnere, auch das Fazit, was dann in dem Buch von der Sabine Hossenfelder ist. Man kann das ja machen, aber man muss es dazu sagen. Man muss dazu sagen, wir basieren hier diese Forschung auf ästhetisch-philosophischen, was auch immer für Prinzipien, für die gibt es keinen objektiven Beleg. Wir sagen einfach, das könnte so sein. Wir nehmen das jetzt an, aber diese Annahme hat keine Grundlage. Ja? Und das wird halt viel zu wenig gemacht in der theoretischen Physik, ist die These.
Ja, und irgendwas muss man ja annehmen. Also man muss ja oft Einschränkungen auch treffen, ne? Sonst wäre das Feld des Möglichen zu groß für die eigene Lebenszeit.
Das ist halt die Frage. Und die These ist halt, dass wenn wir uns als Einschränkung die Schönheit aussuchen, dass es vielleicht nicht der einzige und vielleicht auch nicht der optimalste Weg ist.
Ja, absolut. Das ist eine sehr gute Überleitung auch zu den Fragen.
Von unseren hässlichen Hörern, oder was? Was ist das für eine Überleitung? Warum ist das eine Überleitung?
Du Charmeur. Die Antimaterie-Geschichte.
So, okay.
Die Symmetrie, Antimaterie und so weiter.
Ich habe noch nicht verstanden, auf was du hinaus willst. Ja, also gibt es Fragen vom Universum, an das Universum?
Oh ja, es gibt wie immer jede Menge von Fragen. Vielen Dank euch für eure tollen Fragen. Es ist wirklich nicht leicht, da immer dann nur 5 oder so auszuwählen, weil so viele gute dabei sind. Aber in dem Fall fiel es mir leichter, weil ich jetzt mit zu dem Thema passend die ganzen dunkle Materie und sonstige seltsame Materie-Fragen ausgewählt habe. Und eine passt jetzt gleich zu der Antimaterie Geschichte dazu, nämlich möchte Franz wissen, ob Antimaterie gleich dunkler Materie ist und wenn nicht, was er, glaube ich, annimmt und wo er auch recht hat natürlich, wenn sie nicht das Gleiche sind, gibt es dann auch dunkle Antimaterie?
Das ist eine gute Frage. Weißt du da zufällig ziemlich viel? Weil ich weiß ziemlich wenig.
Ein bisschen was. Ich habe kurz nachgeschaut.
Ein bisschen was weiß ich auch.
Auch nicht so recht. Eine Antwort darauf wusste. Also wir wissen, dass Antimaterie nicht gleich dunkle Materie ist. Überhaupt nicht. Ja, Antimaterie ist eine Art von Materie, die nicht wirklich jetzt so in unserem Umfeld vorkommt, in Freiheit, also im Universum draußen, sondern die man ja, quasi im Labor, beziehungsweise im Labor, in einem besonderen Labor, im Teilchenbeschleuniger, erzeugen kann.
Also sie wird auch, kommt schon auch im echten Universum vor, da gibt es ja auch teilchenphysikalische Prozesse, wo Teilchen kollidieren, also da wird auch Antimaterie erzeugt, aber es ist halt...
Sie ist auf jeden Fall nicht in den großen Mengen vorhanden, in denen normale Materie vorhanden ist und schon gar nicht in den großen Mengen vorhanden, in denen dunkle Materie vorhanden
also,
ist.
Also Antimaterie ist eigentlich das ganz normale Materie, die hat einfach nur eine andere elektrische Ladung, aber ansonsten ist sie genau gleich, also wenn wir den Menschen aus Antimaterie bauen würden, dann wird der genauso auch schon funktionieren wie ein normaler Mensch.
Ja,
also ist die These, es gibt immer noch die Hypothese, dass es irgendeinen Unterschied, einen subtilen Unterschied geben muss zwischen Materie und Antimaterie, dass die nicht komplett symmetrisch sein können bis auf die elektrische Ladung, weil sonst sich, wie du vorhin gesagt hast, in einem wunderschönen Lichtblitz die gesamte Materie ausgelöscht hat, weil ja theoretisch, wenn die absolut symmetrisch sind, beim Urknall exakt gleiche Menge an Materie und Antimaterie entstanden sein müssen. Also vielleicht ist es ein kleiner Unterschied, aber es ist auf jeden Fall normale Materie, die Antimaterie und keine dunkle Materie.
Genau, und genau einer dieser subtilen Unterschiede könnte sein oder könnte darin liegen, wie Antimaterie mit dunkler Materie interagiert.
Oh, okay, habe ich nicht gewusst.
Und das ist ein Experiment, das am CERN durchgeführt wird. Im Moment, dass es es wird die potenzielle Auswirkung einer bestimmten potenziellen Art von dunkler Materie auf Antimaterie untersucht, und zwar nämlich die Auswirkung eines Axionenfeldes.
Ach ja.
Also man erzeugt Antiprotonen, das CERN ist ja ein Antiprotonen, wie nennt man das, Reaktor quasi, also ein Erzeuger.
Ja. Eine Antiprotonenquelle.
Eine Antiprotonenquelle, dankeschön, Reaktor ist ein bisschen zu, ja, genau. Eine Antiprotonenquelle, und da werden in diesem Experiment, dessen Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe, aber na, egal, passiert am CERN auf jeden Fall, werden diese Antiprotonen untersucht, wie sie auf ein potenziell vorhandenes Axionenfeld reagieren könnten. Ne? Also man schaut, ob etwas passiert, wenn etwas da wäre, das man eigentlich nicht wirklich detektieren kann.
Ja, also Axionen da weiß ich auch nicht viel drüber, aber ich habe letztes Mal ein Interview gehört von dem Typen, der die Axionen erfunden hat. Das ist auch der Name halt von einem hypothetischen Elementarteilchen, das halt auch Eigenschaften hat, die dunkle Materie hat, wenn es gibt. Wir wissen nicht, ob es die Axionen gibt. Das Einzige, was ich mir noch gemerkt habe, war, dass er das nach einem Waschmittel benannt hat. Dass es gibt irgendwo in den USA oder England, weiß ich nicht mehr genau, gibt es ein Waschmittel namens Axion, und er damals schon als Kind oder Jugendlicher gemeint, das wäre ein cooler Name für ein Teilchen, und als er dann tatsächlich in der Lage war, eins zu benennen, ja, also ein theoretisches, hypothetisches Teilchen, hat er das so genannt, und auch weil es irgendwas noch mit Achsen und Achsensymmetrie zu tun hat, hat es gepasst, und darum ist es durchgegangen, aber tatsächlich, also das einzige konkrete Wissen, was ich über dieses Teilchen habe, ist, dass es nach einem Waschmittel benannt ist.
Aber ich finde das eine super Motivation für ein Studium der theoretischen Physik. Wenn ich selbst mal ein Elementarteilchen benennen kann, dann wäre das doch ein super Name. Na, wahrscheinlich hat er eine andere Motivation auch noch gehabt, aber ja. Na, es ist, viel mehr gibt es darüber, glaube ich, auch nicht zu wissen. Also es ist ein Teilchen, das aus Quantenchromodynamik, ne, kommt.
Ja, also vielleicht.
Genau. irgendeine Symmetrie, die in der Quantenchromodynamik vorherrschen sollte, ist gebrochen, und es bedarf dieses Teilchens, um das Problem zu lösen. Also wenn es dieses Axion gibt, dann wäre dann auch gleichzeitig ein quantenmechanisches Problem gelöst, und so hat sich das etabliert, dass es dieses Teilchen geben könnte. Es gibt auch ein Experiment, wo sie danach suchen, schon seit einigen Jahren. Noch nichts gefunden. Sie haben schon recht viele Einschränkungen, also recht viele Arten, wie das Axion nicht ist, gefunden. Aber wie es ist oder ob es es gibt, es könnte natürlich noch bei anderen Energien und anderen Zuständen, was auch immer, vorhanden sein, aber gut.
Ja, offen ist dann noch die Antwort, falls einer von uns sie weiß, ob dunkle Materie auch Antiteilchen hat. Ich weiß es nicht genau. Meine spontane Antwort wäre nein, weil Antimaterie bezieht sich ja auf die elektrische Ladung.
Genau.
Ja, und die hat ja dunkle Materie nicht. Also kann die auch keine, wenn die keine Ladung hat, wenn die quasi elektrisch jetzt nicht geladen ist, neutral ist, dann hat sie kein Antiteilchen oder ist halt ihr eigenes Antiteilchen oder je nachdem, wie man es definieren will.
Ja, man könnte fast irgendwie sagen, das Einzige, was eine dunkle Antimaterie sein könnte, ist, dass sie negative Gravitation hätte. Ne? Also okay, das wäre dann der Gegensatz. Schwierig, schwieriges Thema. Genau, nein. Also soweit wir wissen, soweit die Physik das weiß, gibt es keine dunkle Antimaterie.
Ja, für weitere Fragen über Teilchenphysik verweisen wir an die Teilchenphysikerinnen und Physiker. Übrigens, die Sabine Hossenfelder macht auch einen sehr, sehr schönen YouTube-Kanal, wo sie wirklich schöne Videos zu organisierten Fragen beantwortet. Also wenn ihr wirklich brennende Fragen über Teilchenphysik habt, dann schaut da mal rein, weil die wissen mehr drüber als wir, weil wir keine Teilchenphysiker sind. Ja, also wir sind da Astronomen. Wir wissen ein bisschen was, aber die anderen wissen mehr.
Das ist immer so, bei vielen Dingen, bei manchen nicht. Genau, und dann würde ich gerne auf eine andere Frage zurückkommen, nämlich die, die wir eigentlich schon beantwortet haben, die wir dann nicht ganz korrekt beziehungsweise nicht ganz ausführlich genug beantwortet haben. Die Frage von Hubert, die schon in Folge 9 beantwortet wurde. Warum bilden sich nicht Sterne oder gar schwarze Löcher aus dunkler Materie?
Ja.
Aus dem, jetzt haben wir damals jetzt haben wir damals gesagt, dass es halt so ist, dass dunkle Materie eben nicht elektromagnetisch wechselwirkt, das heißt sich nicht zusammenballen kann, da ja Zusammenballen ein elektromagnetisches Phänomen ist. Drum können sich keine Sterne, Planeten und so weiter kleineren oder relativ gesehen Strukturen aus dunkler Materie bilden. Allerdings ist es jetzt in dieser vorhin besprochenen neuen Studie so, dass falls die dunkle Materie aus ganz bestimmten hypothetischen Teilchen besteht, kann sie ab einer gewissen Größe schwarze Löcher bilden. Also nur bei einer sehr, sehr großen gewissen Größe. Das heißt, es könnte Strukturen aus schwarzer, dunkler Materie geben, die gigantischen schwarzen Löcher in den Zentren von Galaxien, aber das sind, soweit wir wissen, die einzigen, kompakten Strukturen, die sich möglicherweise aus dunkler Materie bilden können.
Ja, so ist die Wissenschaft. Immer was Neues.
Genau. Und dann gibt es noch eine Frage von Sebastian, die da auch das sehr gut dazu passt. Und zwar sagt Sebastian, wenn dunkle Materie mit dem sichtbaren Universum nur gravitativ wechselwirkt, dann müsste die rauen Mengen an dunkler Materie auch mit supermassereichen schwarzen Löchern wechselwirken. Ja, beziehungsweise von diesen angezogen werden, in der Akkretionsscheibe landen, ins schwarze Loch stürzen. Und sollte man dann nicht auch irgendeine Art von Energie oder Signatur messen können?
Ja, sollte man?
Ja, ich glaube nicht, da die schwarze, warum sage ich die ganze Zeit schwarze
Materie? Ich weiß es nicht.
Dunkle Materie, da die dunkle Materie natürlich wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich auch in der Akkretionsscheibe vorhanden ist, aber weil sie eben nicht so sich so konzentrieren lässt wie normale Materie, bildet sie nicht wirklich eine Scheibe. Also es ist in der Scheibe auch schwarze dunkle Materie vorhanden, aber eben nicht in der gleichen Konzentration. Ja.
Und vor allem, sie kann ja auch nicht irgendwie abstrahlen, also die normale Materie, die reinfällt, die wird halt beschleunigt, wird quasi auf gekrümmte Bahnen gezwungen. Da gibt es halt diese Arten von Bremsstrahlung und Synchrotronstrahlung und alles, was es halt gibt. Und die strahlt halt ab, aber das kann dunkle Materie nicht, die kann ja nichts abstrahlen.
Das heißt auch, wenn dunkle Materie, jetzt wird es schon langsam bedenklich, wenn dunkle Materie da irgendwie in der Akkretionsscheibe vorhanden ist und ins schwarze Loch hineinstürzt, was sie wahrscheinlich schon tut, ja, hat sie quasi keine Möglichkeit, da irgendwie ihre Energie loszuwerden. Die dunkle Materie kann ihre Energie nicht auf die Art und Weise loswerden, wie es normale Materie kann, nämlich elektromagnetisch. Ja.
Ne? Weswegen es wahrscheinlich auch durchaus unwahrscheinlicher ist, dass die so oft reinfällt wie normale Materie, nicht nur, weil die halt weniger konzentriert ist, sondern weil du kannst ja quasi, du musst ja halt irgendwie auch abbremsen, quasi, damit du reinfallen kannst. Ja? Du musst ja irgendwie, die muss halt wirklich dann auf gerader Linie zufällig genau auf schwarze Loch treffen, dass sie dann halt drin landet, weil die kann nicht so auf eine gekrümmte Bahn kommen, um in der Scheibe rundherum, wie es die normale Materie tut, weil die halt ihre Energie nicht loswerden kann, die dunkle Materie.
Genau. Also, nein. Wenn da die dunkle Materie in das schwarze Loch hineinfällt, kriegen wir das nicht wirklich mit. Oder hätten wir nicht wirklich eine Art und Weise, um das zu tracken oder was auch immer. Ja. Gut, Daniel hat eine Frage, die auch da dazu passt. Nämlich kann er sich nicht ganz vorstellen, dass es eine Substanz geben soll, die mit Licht interagiert, aber trotzdem eine enorme, die nicht mit Licht interagiert, aber trotzdem eine enorme Masse hat. Und ob es nicht denkbar wäre, dass die dunkle Materie aus quasi normalen Dingen, bekannten Dingen besteht.
Ich glaube, das haben wir auch schon mal beantwortet oder irgendwo.
Auf jeden Fall, das haben wir in der gleichen Folge auch fast schon beantwortet.
Das gab es auch mal als Hypothese, dass es sowas gibt. Also das gab es als Hypothese, dass dunkle Materie einfach halt wirklich das ist, wonach es klingt, nämlich Materie, die dunkel ist, ja, also Planeten leuchten nicht von selbst, ja, oder sonstiges Zeug halt, ja. Das Problem ist nur, also das hätte man gemerkt, erstens mal, es muss ja wirklich dramatisch viel mehr von dem Zeug geben als von normaler Materie und das wäre aufgefallen, wenn da so viel rumliegt davon im Universum, ja. Du kannst ja auch die Gravitation anderweitig sehen, du kannst ja sehen, wie Gravitationsfelder das Licht krümmen, also durch Gravitationslinsen heißt es, und durch Beobachtung von Gravitationslinseneffekten kann man abschätzen, wie viel Materie jetzt vorhanden ist, egal ob dunkel oder hell, und wir sehen halt, dass das einfach viel zu viel ist, das klappt nicht dass das einfach normale Materie ist. Und tatsächlich, also man kann sich, es ist jetzt, finde ich, gar nicht so schwer vorstellbar, weil, wie gesagt, nimm ein Fenster, wenn es gut geputzt ist, geht das Licht auch glatt durch und du siehst das nicht. Und wenn es ganz blöd läuft, es eine Glastür ist, rennst dagegen. Ja, also dann wirkst du auch gravitativ quasi mit der Glastür, obwohl du es nicht sehen kannst. Ja? Also ist jetzt kein exakter Vergleich und kein sauberer Vergleich, aber es ist jetzt nicht so schwer vorstellbar, dass du etwas hast, dem die elektromagnetische Strahlung egal ist, aber das trotzdem Masse hat und halt Gravitation wechselwirkt.
Ich glaube, bei der Vorstellung hilft auch sehr, dass es eben keine konzentrierte Masse ist. Ja? Also es ist kein Ding, das so ein konzentriertes, riesiges, schweres Teil ist wie ein Planet, ja? oder sogar ein Stern, sondern dass diese dunkle Materie einfach extrem dünn ist. Ja? Die hat eine sehr, sehr niedrige Dichte in Wirklichkeit, weil sie eben nicht zusammenballt und dadurch ist sie durchsichtig oder dadurch kann man sich vielleicht besser vorstellen oder mit seiner Vorstellung vereinbaren, dass sie durchsichtig ist, weil sie ja nur durch extrem große Entfernungen quasi zum Tragen kommt. Ja. Das Zeug ist einfach dünn.
Ja, also ich meine, es wäre auch durchsichtig, wenn es nur wenn du irgendwie eine massive Wand von dem zusammenbringen würdest, wäre es immer noch durchsichtig. Aber es sind jetzt keine irgendwie so fetten Brocken an dunkler Materie, die rumfliegen, ja.
Genau. Und dann gibt es noch eine Frage von Björn, der wissen möchte, ob es möglich wäre, dass sich das gesamte Universum um eine Art von Achse dreht.
Und haben wir das nicht
in unserer... Ob da die dunkle Materie, haben wir das schon beantwortet?
Wir haben, glaube ich, die Rotation des Universums, haben wir nicht in der Kosmologie-Folge beantwortet, in der Spezialfolge, oder haben wir die weggelassen damals?
Ich kann mich jetzt auch nicht erinnern.
Doch, nein, da haben wir diskutiert darüber, weil da haben wir Kommentare bekommen, dass irgendwie ich es nicht geschafft habe zu erklären, was es heißt, wenn der Galaxie sich in die eine oder andere Richtung dreht, die Spiralarme. Da ging es um das war die Folge, ich verlinke dann nochmal in den Shownotes drauf, was wir gemacht haben, aber zumindest die Frage, also dunkle Materie kam nicht vor, aber wir haben die Frage beantwortet, ob das Universum sich als Ganzes dreht oder nicht. Die Antwort war, es könnte, wir wissen nicht, ob es es tut. Es gibt so aus Beobachtung von Galaxien vage Hinweise, dass das Universum als Ganzes sich vielleicht irgendwie dreht und einen Drehsinn hat, aber wir wissen es nicht.
Und ich glaube, die Zusatzfrage, die noch dazu kommt, war vielleicht die neue, dass ob dann die dunkle Materie nicht obsolet wird, weil sich die Expansion des Universums quasi durch eine Art Fliehkraft oder so erklären.
Ja, aber da ist, glaube ich, irgendwie was durcheinander gekommen, weil die Expansion, die beschleunigte Expansion, das hat ja mit der dunklen Energie zu tun. Das ist ein komplett anderes Phänomen. Das hat ja mit dunkler Materie nichts zu tun.
Genau. Und also, die dunkle Materie ist ja auch eben nicht nur sehr großräumig da, sondern schon in den Galaxien, um die Galaxien herum. Und es ist ja schon die Bewegung der Galaxien selber, die Drehung der Galaxien selber, die die dunkle Materie quasi notwendig macht. Und genau, also es ist ein bisschen so die Konfusion zwischen dunkler Materie und dunkler Energie, die es immer wieder gibt, nicht verwunderlicherweise. Ja. Und um die kümmern wir uns dann auch mal
separat. Wir machen mal separat, eine dunkle Spezialfolge.
Genau, wo es um All Things Dark geht. Irgendwie. Ja, genau. Also das waren so mehr oder weniger die dunkle Materie-Fragen, die ich noch klären wollte. Ah, und dann gibt es noch eine wunderschöne Frage für dich. Jo. Und zwar eine Frage von Barbara.
Okay.
Die sagt, gut, die Erde hat eine bestimmte Masse, die ja die Umlaufbahn um die Sonne bestimmt.
Ja.
Und wenn wir jetzt laufend Satelliten und Raumsonden von der Erde ins All schicken, wird dann nicht das Gewicht der Erde geringer und würde das dann nicht eine Änderung der Umlaufbahn bewirken?
Das ist eine erstaunlich oft gehörte Frage. Also in der Form habe ich es jetzt noch nicht gehabt, aber tatsächlich ist das, was ich immer wieder mal kriege, meistens in der Form von, wird die Erde immer schwerer, weil im Laufe der Zeit die Asteroiden auf die Erde fallen. Ja? Also das scheint die Menschen zu beschäftigen, ob die Erde leichter oder schwerer wird und ob sich dann auch die Umlaufbahn ändert. Also prinzipiell wäre es so, ja, also wenn die Masse der Erde sich verändert, dann so wie beim Schwarzgeld, ja, Gravitationsgesetz gilt, ja, das hängt von der Masse der Sonne und der Erde ab und wenn die Masse der Erde sich ändert, ändert sich auch die Umlaufbahn, klar. Das Problem ist, man muss sich die Zahlen vor Augen führen, ja. Also ich habe das tatsächlich, verlinke ich auch dann, ich habe das mal irgendwo ausführlich ausgerechnet. Es ist, ich bleibe jetzt erstmal beim Beispiel von den Asteroiden, ja, weil das noch einfacher zu erklären ist. Es fallen pro Tag irgendwas zwischen 30 und 100 Tonnen Zeug aus dem Weltall auf die Erde. Ja, das meiste ist Staub, ja, es kommt nicht am Stück, aber es 100 Tonnen pro Tag auf die Erde. Da kann man sich jetzt wirklich denken, okay, 100 Tonnen, das ist eine ordentliche Menge an Zeug. Ja, jeden Tag, also da muss die Erde ja schwerer werden. Ja, es sind in einem Jahr 36.525 Tonnen. Ja, in einer Million Jahre sind 36 Gigatonnen. Und wenn wir die gesamte Lebensdauer der Erde hernehmen, 4,5 Milliarden Jahren, dann hat die Erde durch Asteroiden, wenn wir davon ausgehen, dass es konstant war und so weiter, aber es ist ja nur eine Überschlagsrechnung, wenn wir davon ausgehen, dass es konstant war, hat die Erde seit ihrer Entstehung durch Asteroiden aus dem Weltall 164 Billionen Tonnen zugenommen.
Nicht schlecht.
Das ist aber ja immer noch nix im Vergleich zur Masse des Planeten. Ja, das ist ich habe es, glaube ich, gar nicht mal mit der Erdmasse verglichen, weil es wieder so komische Zahlen geworden wären. Diese 164 Billionen Tonnen sind ein 44.770.000stel der Mondmasse. Ja, also es ist nicht mal, selbst beim Mond wird es kaum auffallen und bei der Erde noch viel mehr. Das ist der Staub aus dem Weltall, der auf die Erde fällt, ist ein 30stel der Erdatmosphäre, ja, der Atmosphäre, nicht der Masse. Also die Erde hat insgesamt 6 Trilliarden Tonnen. Ja, also das, was aus dem Weltall runterfällt, das ist ein Millionstel Prozent der gesamten Erdmasse. Ja, also das ist egal. Und umgekehrt ist es natürlich auch egal, wenn du die Satelliten, die wir hochschicken, die wiegen keine Tonnen. Ja, das ist noch viel weniger. Die schicken wir nicht seit 4,5 Milliarden Jahren hoch, sondern seit irgendwie ein bisschen mehr als 50 Jahren. Das heißt, das hat überhaupt keinerlei Auswirkungen, die Satelliten, die wir ins All schicken. Vor allem, weil noch was passiert. Ja, die Erde verliert ja auch Masse. Die Erde verliert Masse in ihrer Atmosphäre. Am oberen ist ja kein Deckel drüber. Ja, also der obere Rand der Atmosphäre, da kommen halt ständig Zeug ins Weltall. Dann wird auch wieder Atmosphäre nachgebaut, also es gast immer wieder was aus der Erde und Pflanzen erzeugen Sauerstoff und so weiter. Aber auch wenn man da sich die Zahlen anschaut, dann verliert die Erde ungefähr 3 Kilogramm Atmosphäre pro Sekunde. Ja, und das kann man ausrechnen. Das sind 260 Tonnen Atmosphäre pro Tag, die wir loswerden. Ja, also 260 Tonnen Atmosphäre pro Tag gehen weg, 100 Tonnen Staub aus dem All kommen hin. Das heißt so netto verliert die Erde Masse. Oder das sind alles Schätzwerte, man kann jetzt sagen, es bleibt gleich im Großen und Ganzen. Aber damit sich die Umlaufbahn der Erde ändert durch Massenzuwachs, da musst du wirklich was Relevantes tun. Da musst du irgendwie den Mond draufschmeißen oder sonst irgendwas. Und dann haben wir eh andere Probleme. Also das ist eine spannende Frage, aber weder Asteroiden, die auf die Erde fallen, noch Satelliten, die wir ins All schicken, ändert irgendwas an der Umlaufbahn der Erde.
Ja, super. Sehr gut beantwortete Frage. Dem ja. kann ich nichts mehr hinzufügen. Wir haben eine allerletzte Frage, gibt es noch.
Ja.
Und zwar ist es eine mathematische Frage.
Oh je.
Sie ist aber sehr einfach zu beantworten. Arnim stellt uns diese Frage. Und zwar möchte er wissen, wie viel ist 9 multipliziert mit 6?
Ja, das darfst du ausrechnen. Ich hole mal meinen Taschenrechner raus, warte. Ich habe tatsächlich meinen Taschenrechner.
Ich brauche gar keinen Taschenrechner dafür. Ich habe das kleine 1x1 natürlich immer noch auswendig parat. Und 9 mal 6, Arnim, ist 42.
Ja, mein Taschenrechner sagt 54.
Blödsinn. Hast du dein kariertes T-Shirt nicht ausgebreitet, Florian?
Ja, ich weiß eh, worauf die Frage hinausläuft. Aber
unvorbereitet. Er wundert sich, dass er der Erste ist, der uns diese Frage stellt. Aber ich glaube, dass unsere anderen Hörer und Hörerinnen einfach selber ihre Bistromatik angeworfen haben und es sich selber ausgerechnet haben.
Ich habe meinen TI-68 verwendet, mein Lieblingstaschenrechner, beste Taschenrechner ever. Hatte ich mal verloren und jetzt
Product Placement, oder was?
Ja, das ist ja kein Product Placement. Ich sage es deswegen, weil ich freue mich immer noch, weil ich ihn erst seit kurzem wieder habe. Den hatte ich in der Schulzeit, meinen TI-68. Und dann ging er irgendwann, ich habe ihn dann noch ewig lang nachher verwendet auf der Uni, dann ging er kaputt und ist nicht mehr erhältlich, wird nicht mehr hergestellt, nicht mehr produziert.
Wirklich?
Und vor kurzem habe ich ihn irgendwo mal im Internet gefunden und ihn mir bestellt. Und seit ein paar Wochen habe ich wieder meinen TI-68, der auf meinem Schreibtisch liegt, wenn es was zu rechnen gibt. Und jetzt gab es was zu rechnen. Und der hat gesagt 54.
Das ist Lüge.
Ja,
das ist Lüge. Glaubt nicht, was ihr im Radio, Fernsehen oder auf Podcasts hört.
Na, das muss ich rausschneiden, glaube ich.
Wie auch immer, wir haben.
Ja, wer jetzt übrigens, soll es tatsächlich Leute geben, die jetzt nicht wissen, worüber wir diskutieren, ist am Schluss, googelt das und dann werdet ihr es rausfinden und dann habt
wir
ihr was
mit dem euch beschäftigt. Dahingestellt. Ja. Genau, richtig. Viel Spaß. Das war's mit den Fragen für dieses Mal. Wir müssen uns noch.
Ja, zuerst, wenn ihr Fragen ans Universum haben solltet in Zukunft, dann schickt sie uns an fragen@dasuniversum.at. Das ist die offizielle Adresse und was ihr dahin schickt, kommt an und wird von uns gelesen.
Genau. Und vielleicht auch irgendwann mal beantwortet. Gelesen wird es auf jeden Fall. Da könnt ihr euch sicher sein. Das ist irgendwie, es macht wirklich sehr viel Spaß, eure Fragen und E-Mails zu lesen. Das ist ganz toll. Was auch sehr viel Spaß macht, ist immer wieder die E-Mails zu bekommen, dass Leute uns unterstützen. Und zwar nicht nur durch schöne Worte, was auch sehr oft passiert. Und das freut uns auch wahnsinnig, wenn ihr uns mitteilt, dass ihr der Podcast euch gute Laune macht oder dass ihr was gelernt habt oder wie auch immer. Das freut uns sehr. Aber finanzielle Unterstützung freut uns natürlich.
Ja.
Auch sehr.
Kein Schwarzgeld, ja. Wir sind alles versteuert hier.
Alles, geht alles mit rechten Dingen zu tun, auch keine Dutch Sandwiches irgendwie vorhanden. Genau, es gibt verschiedene Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Und zwar könnt ihr regelmäßige Spenden, Abos quasi abschließen. Das ist möglich auf Steady und auf Patreon. Ihr könnt uns aber auch ganz einfach auf PayPal einmalig Geld zukommen lassen. Und das haben seit der letzten Sendung auch einige Leute getan. Und zwar vielen Dank an Jens, Markus, Michael, Tobias, nochmal Tobias, Martin, Wiebke, Johann, Niklas, Christoph, Philipp, Sabine, Ulrich, Hans-Martin, Matthias, Lutz, Gabor, Marco, Daniela, Sebastian und Peter.
Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank. Und was die regelmäßigen Unterstützungen angeht, also viele von den PayPal-Leuten unterstützen uns auch sehr regelmäßig. Vielen Dank dafür. Und ja, auf Steady gab es gar nichts diesmal. Und auf Patreon hat uns Ballas unterstützt. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Und für diejenigen, die die regelmäßigen Unterstützungsoptionen wahrnehmen, über Steady und Patreon, da haben wir schon öfter angekündigt, dass ihr auch Post vom Universum bekommen könnt, wenn ihr uns da eure Adresse zukommen lasst, an die Post geschickt werden kann. Ich habe jetzt schon ein paar Adressen wieder gesammelt und werde dann wieder mal einen Schwung Karten losschicken. Wir machen das deswegen immer gesammelt, weil ja da das komplette Universum drauf signieren soll, also sowohl ich als auch Ruth. Und da wir beide nicht am gleichen Ort leben und dank Pandemie uns auch nicht so oft sehen, muss ich dann die immer zuerst mit der Post zu Ruth schicken und die dann weiterschicken. Also damit es ein bisschen weniger Aufwand ist, sammle ich immer ein paar Karten zusammen, die dann gesammelt weitergeschickt werden. Aber der nächste Schwung geht dann demnächst mal wieder raus und dann bekommt ihr dann auch Post vom Universum, wenn ihr uns eure Adresse zukommen habt lassen.
Der Gruß vom Universum ist quantisiert.
Genau.
Passiert in Schüben.
Genau.
Ja, super. Dann vielen Dank auch dir, Flo.
Ja, und wir müssen noch verkünden, was wir am Anfang angekündigt haben. Ja, weil es gibt weiterhin keine Auftritte von mir oder Vorlesungen oder Lesungen oder Vorträge. Du wirst dein Planetarium auch noch nicht ausgepackt haben, nehme ich an.
Nein. Ja. Nein, steht in der Ecke.
Ja, aber was es gibt,
staubt vor sich hin.
Was es gibt, ist Fernsehen. Ja, es gibt ja auch die Science Busters, bei denen ich mit dabei bin und auch wir als Science Busters können nicht auftreten. Aber uns gibt es auch im Fernsehen und wir haben in den letzten Monaten eine neue Staffel abgedreht und diese neue Staffel wird ab 17. März im Fernsehen zu sehen sein und zwar auf ORF1, dem österreichischen Sender, den ihr nicht empfangen könnt, wenn ihr kein österreichisches Fernsehen empfangen könnt. Aber da müsst ihr nicht verzweifeln, denn es sind alle Folgen dann 7 Tage nach der Ausstrahlung in der Mediathek verfügbar, die beim österreichischen Fernsehen seltsamerweise TV-Thek heißt, aber funktioniert genauso. Da sind die Folgen drin.
Ja, es ist nicht schlecht programmiert, diese TV-Thek. Ärgert euch nicht. Ja,
aber das Schöne dran ist, die Science Busters Folgen, im Gegensatz zu ganz vielen anderen Sendungen aus der ORF TV-Thek, die Science Busters Folgen sind immer für alle aus allen Ländern abrufbar. Das heißt auch aus Deutschland, aus der Schweiz, aus Liechtenstein oder wo auch immer ihr zuschaut. Es soll ja auch Leute geben, die uns aus nicht deutschsprachigen Ländern zuhören. Egal wo ihr seid, ihr könnt in der TV-Thek die Folgen anschauen. Ja? Also uns gibt es zu sehen mit wunderschönen Folgen. Wir haben alles drin, was man also drin hat bei den Science Busters. Also Corona kommt natürlich auch vor. In der ersten Folge gibt es das Corona-Special. Es geht auch, glaube ich, um den Streit zwischen Hunden und Katzen. Es geht um, was haben wir noch gemacht? Ich habe irgendwie
Klopapier, ganz viel Klopapier.
Klopapier kommt mit, genau. Da weißt du am besten Bescheid, weil ich mache nicht alleine. Es gibt ganz viele andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die mit dabei sind. Martin Moder ist mit dabei, Helmut Jungwirth von der Uni Graz, der Mikrobiologe, Elisabeth Oberzaucher, Verhaltensbiologin, ist mit dabei, Peter Weinberger, der Chemiker, der Kabarettist Gunkel, neben dem Kabarettist Martin Puntigam natürlich. Es ist auch mit dabei, ich habe jetzt noch zwei vergessen. Die erste, die ich vergessen habe, ist
die Ursula Hollenstein.
Ja, die habe ich fürs nächste aufgeschrieben. Davor habe ich auch noch einen vergessen, glaube ich, oder? Weiß ich gar nicht. Es sind so viele mittlerweile. Nein, also, aber vielleicht habe ich ihn vergessen, aber auf jeden Fall.
Du bist schon wie ein alter Professor.
Ja, wirklich. Es
sind so viele mittlerweile.
Ja, und alle so jung und, ja, und reden so komisch und haben so komische Kleidung. Ach, schrecklich ist das. Nein, aber wie gesagt, auf jeden Fall so neben den. Dem Kernteam, denn die bis jetzt auch in den letzten Jahren mit dabei waren. Ich bin mit dabei, aber ich habe ihn nicht vergessen. Ich habe es vorher schon gesagt. Ist auf jeden Fall jetzt auch neu im Fernsehen mit dabei, Ursula Hollenstein. Also die Ursula war auch schon davor auf diversen Theatershows mit dabei, aber er ist auch das erste Mal im Fernsehen. Ursula ist Ärztin, kennt sich sehr gut aus mit Reisemedizin. Das heißt, sie ist sehr gut darin, gegen verschiedene ansteckende Krankheiten zu impfen und hat es auch im Fernsehen erklärt, wie man denn impft und was es für Mythen gibt bei der Impfung und so. Also sehr schön.
Und live geimpft hat sie auch und
genau.
Die Nadel echt lang im Arm stecken lassen,
genau. Da
habe ich wegschauen müssen.
Genau, und Ruth weiß das alles deswegen, weil sie auch mit dabei ist und in einer Rolle, also ich weiß zum Beispiel, du hast alle Sendungen, du warst bei allen Folgen mit dabei, ich nur bei denen, wo ich mit dabei war, das heißt, du weißt noch das viel stimmt. mehr. Also ich weiß
ich
gar nicht,
weiß
was
mehr bei als du.
Ja, also dann kündigst du den Rest an, also ich weiß, dass irgendwie Gunkel irgendwas mit Feuer gemacht hat.
Und das Feuerrohr, großartig.
Ja.
Es gibt auf jeden Fall, also es gibt leider, oder Gott sei Dank, je nachdem, keine Explosionen, aber es gibt Feuer. Und zwar gibt es den Gunkel mit seinem Feuerrohr, wo er irgendwie Musik in ein Rohr, in ein durchlöchertes, mit Gas, brennbarem Gas gefülltes Rohr hineinspielt und dadurch die Sinuswellen und Obertöne sichtbar macht durch Flammen.
Ja,
ziemlich cool.
Also es gibt das, also und du bist deswegen überall dabei, das müssen wir vielleicht auch noch aufklären, wenn du es nicht im Geheimen lassen willst, weil du die wichtige Rolle hast, die ganzen Dinge zu besorgen und herzustellen und zu bauen, mit denen wir unsere tollen Effekte machen.
Genau, ich bin die Requisiteuse.
Ist das der offizielle Titel?
Requisite ist, glaube ich, einfach nur die Bezeichnung. Ja. Ich mache die Requisite, genau. Durfte auch 36 Packungen Klopapier auf einem Tisch aufschichten.
Ja, aber es
war eine schöne Arbeit, sehr meditativ.
Ja, aber es hat alles seinen Sinn, dass wir das gemacht haben. Und das könnt ihr euch dann ab 17. März jede Woche, immer dienstags, ich habe es vergessen, ach, ich bin so schlecht vorbereitet, immer dienstags, glaube ich, immer um kurz vor 10 im Fernsehen anschauen. Ja, und dann wird es wiederholt auch irgendwann. Ich glaube, freitags wird es wiederholt und im Internet ist es auch noch.
Ja, also, schaut ja eh kaum jemand Live-Fernsehen, oder? Schaut
ja, doch, es gibt schon noch viele Leute, die Live-Fernsehen schauen.
Ja?
Ja.
Okay.
Gibt schon noch.
Ich nehme alles zurück.
Ja, also schaut euch das an. Dann ihr könnt, wahrscheinlich ist Ruth sogar öfter zu sehen als ich, weil natürlich, wir haben das Ganze an der Uni Graz aufgezeichnet, in einem wunderschönen Hörsaal, wunderschön groß, toll alles, nur halt leider ohne Publikum, ja, weil halt Publikum nicht geht aktuell. Das heißt, das Publikum, das da war, waren halt die Leute vom Fernseher und vom Produktionsteam, die halt da gerade unabkömmlich oder abkömmlich waren in dem Fall. Also so pro Folge haben wir also Publikum von so 10 Leuten gehabt und du warst in jeder Folge Publikum dann
rot. Ich war immer dabei.
Genau.
Ja, genau. Ich habe alles live aus der ersten, zweiten oder dritten Reihe betrachten können.
Das heißt, du bist dann in den Folgen öfter im Bild als ich, weil ich bin in 4 Folgen der neuen Staffel, glaube ich.
Oh dear.
Bin ich mit dabei? Ja.
Aber ich habe eine rosa Maske auf. So erkennt mich niemand. So wie alle im Publikum. Ja. Ja. Nein, es hat sehr viel Spaß gemacht. Das ist schon eine coole Sache. Und es ist immer wieder lustig, auch in dieser Fernsehwelt irgendwie drinnen zu sein. Das ist alles eine besondere Umgebung, ja.
Ja. Schaut euch das an, wenn ihr uns sehen wollt.
Genau.
Und ansonsten hört ihr uns wieder in der nächsten Folge.
Ja, bis dann.
Vielen Dank. Tschüss.